Cracker Infoshow, jeden Dienstag 20 Uhr auf cracker.info. Mittlerweile haben wir eine Community unter taranetz.org. Da könnt ihr euch auch mal registrieren. Das ist eine tolle Sache. Heute mein Gast zu dem Thema Widerstand ist Pflicht und Holocaust, Germa Rudolf. Hallo Germa.
Grüß Gottle.
Ja, also wir haben jetzt anberaumt 20 Uhr, 60 Minuten Gespräch zwischen uns. Wenn es das Gespräch hergibt, wenn nicht, dann können wir auch früher aufhören und in die Zuhörerfragen gehen.
Das ist mir recht.
Okay, ich will jetzt noch kurz die URL durchgeben zu deinem Buch.
Aha.
Das ist cracker.info/sites, die Mehrzahl in Englisch von Seiten, also sites/2. Da werden alle Materialien jetzt gespeichert, die wir in der Sendung erarbeiten. Und da ist auch ein Link zu dem Buch Widerstand ist Pflicht. Ich möchte da auch den Buchrücken vorlesen. Ist das okay?
Ja, ja.
Okay. Also, im Jahre 2005 wurde Germa Rudolf, ein friedlicher Dissident und Verleger geschichtsrevisionistischer Literatur, von der US-Regierung entführt und nach Deutschland verschleppt. Dort stellte ihn die Justiz wegen seiner historischen Schriften vor Gericht. Während dieses Verfahrens war es seinen Verteidigern und unter Strafandrohung verboten, Beweisanträge zu stellen, welche die geschichtlichen Ansichten Rudolf untermauern sollten.
Alle fehlt Beweise. Ein S.
Bitte?
Da fehlt ein S.
Ja.
Entschuldigung.
Ja. Alle Beweisanträge von Rudolfs Verteidigungsteam, mit denen versucht wurde nachzuweisen, dass seine Schriften wissenschaftlich und daher vom Grundgesetz geschützt sind, wurden vom Gericht abgelehnt. Sachverständige Historiker, die diese Ansicht bestätigen wollten, wurden an ihrer Aussage gehindert. Konfrontiert mit dieser kafkaesen Situation hielt Rudolf vor Gericht eine 7 Tage währende Rede. Darin erläuterte er, was Wissenschaft ist und woran man sie erkennt. Er erbrachte den Beweis, dass seine Schriften ohne Zweifel in diese Kategorie fallen. Er zeigte zudem ausführlich, warum die bundesdeutschen Gesetze zur Unterdrückung friedlicher Dissidenten grund- und menschenrechtswidrig sind. Weiterhin legte er detailliert dar, warum es jedermanns Pflicht ist, gegen einen Staat, der friedliche Dissidenten in den Kerker wirft, auf gewaltfreie Weise Widerstand zu leisten. Das Gericht zeigte sich von Rudolfs Argumenten wenig beeindruckt. Es verurteilte ihn zu 30 Monaten Haft und ordnete an, dass Rudolfs Hauptwerk, die Vorlesungen über den Holocaust, eingezogen und unter Polizeiaufsicht verbrannt werden müsse. Zudem eröffnete der Staatsanwalt ein weiteres Strafverfahren gegen Rudolf, weil dieser versucht hatte, seine Verteidigungsrede aus seiner Gefängniszelle heraus zu veröffentlichen. Als Rudolf im Sommer 2009 aus der Haft entlassen wurde, verhängt man gegen ihn eine 3-jährige Führungsaufsicht. Nachdem diese aufgrund seiner Auswanderung in die USA im Sommer 2011 aufgehoben wurde, wagt er es nun, seine damalige Verteidigungsrede zu veröffentlichen.
So war's.
Okay, das ist wunderbar, dass wir heute zusammengefunden haben. Also das ist das Buch, das E-Book, das man übrigens also kostenlos jetzt beziehen kann als Download unter der verlinkten Adresse cracker.info/sites/2. Widerstand ist Pflicht. Und wir wollten jetzt ein bisschen darüber sprechen, wie war denn das eigentlich, die Vorgeschichte zu diesem Buch. War denn diese Schrift so heretisch, sage ich mal, dass man in den USA trotzdem belangt wurde, oder war das vorher irgendwie ein Wohnort in Deutschland und dann erst USA?
Die Sache ist komplexer und hat viel früher angefangen. Ich habe nicht meine gesamte Biografie auf den Buchrücken reinschreiben können, aus guten Gründen. Ich hatte Anfang der 90er Jahre ein Gerichtsgutachten erstellt auf Bitte von einem Verteidigerteam von Otto Ernst Rehmer. Der Name mag dem einen oder anderen Hörer was sagen. Mir hatte der damals nichts gesagt, das musste ich auch erst lernen, wer das ist. Und dieses Gerichtsgutachten ist bei 7 oder 8 Verfahren von Verteidigern eingereicht worden, allerdings nie vom Gericht anerkannt worden. Und zwar ging es in dem Gerichtsgutachten, ich war damals Chemiker, bin ich heute auch noch, allerdings nicht mehr als solcher tätig, ging es darum zu überprüfen, ob das in den vermeintlichen oder tatsächlichen Gaskammern von Auschwitz benutzte Giftgas, Zyklon B, dort tatsächlich im bezeugten Maße eingesetzt wurde. Die Frage ist für den Chemiker, ob das Giftgas chemische Spuren hinterlässt und ob sie sich mit Analysemethoden nachweisen lassen können und nachgewiesen werden können. Das habe ich damals gemacht, zumal ich Chemiker war, hatte gerade mein Diplom bekommen und war meine Doktorarbeit am Vorbereiten. Im Zusammenhang damit wurde ich später strafverfolgt. Aus dem ganz einfachen Grunde, ich hatte mit dem Verteidigungsteam einen Vertrag abgeschlossen. Die wollten nicht, dass die Forschungsergebnisse irgendwo in der Schublade verschwinden, sondern im Gegenzug dafür, dass sie die gesamten Auslagen finanzieren, sollte ich mich verpflichten, dass es veröffentlicht wird. Es ist auch letztlich veröffentlicht worden, allerdings unter Umständen, die mir nicht hundertprozentig vorteilhaft waren. Und zwar hat der Otto Ernst Rehmer mit seinem Verteidigungsteam schließlich beschlossen, das selber herauszugeben. Ich wollte selber Kontrolle darüber bewahren, aber allerdings ist mir das ein bisschen aus den Händen geglitten. Und er hat dann ein Vorwort und in einem Anhang noch einen Bericht über seinen eigenen Prozess reingeschrieben. Und das war ein bisschen polemisch, das Vorwort. Und dann hat mich letztlich Staatsanwalt wegen dieses Gutachtens mit dem polemischen Vorwort und dem Anhang selber strafverfolgt. Das war 1994, 95, habe ich vor Gericht gestanden in Deutschland. Und das Gericht hat damals schon gesagt, es ist unabhängig davon, ob mein Gutachten wissenschaftlich ist oder nicht. Tatsache ist, dass das Vorwort nicht wissenschaftlich ist und dass das Nachwort auch nicht wissenschaftlich ist und deswegen das Gesamtwort nicht wissenschaftlich ist, das Gesamtwerk nicht wissenschaftlich ist. Und deswegen wird dem Werk als solchen verwehrt, sich auf Wissenschaftlichkeit zu berufen. Und damit hat man mich dann nach dem alten Paragraphen 130 Strafgesetzbuch verurteilt zu 14 Monaten Gefängnis. Wegen Verunglimpfen des Andenkens Verstorbener, Aufstachelung zum Rassenhass damals noch, weil es ist jetzt einfach nur Erfolgsverhetzung.
Okay,
Und
kann ich das kurz für
ja.
die Zuhörer notieren? Das war Paragraph 130, oder?
Ja.
130 und Volksverhetzung.
Ja, damals gab es 130 und 131, es war Volksverhetzung und Aufstachelung zum Rassenhass. Ich glaube, den 131er ist komplett umformuliert worden, das ist heute was anderes. Und heute wird man nicht mehr danach strafverfolgt, wenn man sowas macht.
Ja,
Sondern da
jetzt.
ist nur noch der 130er zuständig, sozusagen.
Okay. Jetzt die Frage von mir war deswegen so wichtig für die Zuhörer, weil wir immer um dieses Thema herumtanzen, wie um ein Feuer, das man nicht berühren darf. Und jetzt ist die Problematik ja folgende: Wir haben in Österreich Mitglieder, wir haben in Schweiz Mitglieder und ich selber habe ja meinen Sitz in Tschechien. Und auch da haben wir herausgefunden, dass es problematisch ist, sich darüber zu äußern, nicht wahr?
Ja, ich glaube, von den 30, 35 Ländern in Europa hatten so ziemlich die Hälfte abweichende Ansichten zum Thema Holocaust unter Strafe gestellt. Aber sämtliche deutschsprachigen Länder sind darunter und so ziemlich alle Länder, die Deutschland benachbart sind. Also Polen, die Tschechei, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, die Schweiz, Liechtenstein, Österreich.
Kann man das irgendwo nachlesen? Da gab es so eine Adresse, da kann man das nachlesen, oder?
Wikipedia hat einen eigenen Eintrag, Holocaust-Leugnungsgesetze. Da kann man nachschauen, welche Länder das wie reguliert haben. Also man geht mal einfach zu Wikipedia und gibt da einen Suchbegriff Holocaust-Leugnergesetze und dann kommt das dann automatisch.
Okay, super. Das packe ich gleich mit auf die Seite. Und in den letzten Tagen kam ja eine Meldung bei mir auf den Tisch, dass der Holocaust eine der schwärzesten Lügen ist in der Geschichte des Westens oder so ähnlich.
Von wem war die Meldung?
Moment, muss ich jetzt schnell raussuchen. Mein Internet ist ein bisschen langsam, Entschuldigung.
Ja, unabhängig davon, von wem auch immer das kommt, ich bin sehr vorsichtig mit dem Wort, mit dem Wort Lüge. Erstens mal, der Begriff Holocaust ist so schwammig, dass so ziemlich jeder was anderes darunter versteht. Und es umfasst ja letztlich einen ganzen Komplex, der mit den ersten, wenn man es weit fasst, den Begriff mit den ersten Verfolgungsmaßnahmen der Nationalsozialisten gegen die Juden beginnt, also sprich mit dem Boykott im März 1933 und dann bis zu den extremen Maßnahmen während des Krieges sich zunehmend zuspitzt. Das ist zumindest der Großbegriff Holocaust, der also alles umfasst, was antijüdische Maßnahmen im Dritten Reich umfasst. Und wenn man sagt, das ist eine Lüge, dann unterstellt man ja, dass selbst die normalen, oder nein, ich wollte nicht sagen die normalen, die geringeren Verfolgungsmaßnahmen des Nationalsozialismus als Lüge hingestellt werden. Und das kann man natürlich nicht machen. Deswegen bin ich mit dem Wort Lüge sehr vorsichtig und auch mit dem Wort Holocaust. Das ist, beide sind zu ungenau definiert und zu allgemein, zu umfassend. Also, wenn etwas historisch unkorrekt dargestellt wird, kann das viele Gründe haben und dass da jemand lügt, das heißt absichtlich und vorsätzlich die Unwahrheit sagt, ist nur ein Aspekt davon.
Okay, ich habe den Artikel in der Zwischenzeit gefunden. Moment, Wikipedia, Holocaust, Leugnung, Gesetze. So, dann haben wir das auch mal gespeichert für die Zukunft. Eine Sekunde, ich lese vor. Also, US-Republikaner, Holocaust ist die schwärzeste Lüge der Geschichte. Veröffentlicht am 1. Februar 2013. Ein republikanischer Kongressabgeordneter sagte, dass der Holocaust nie passiert ist. Wie es einem Press-TV-Bericht vom Donnerstag zufolge heißt, hat Arthur Jones am Mittwoch in einem Interview mit der Huffington Post gesagt, dass der Holocaust nie passiert und die Behauptung über ein solches Ereignis die schwärzeste Lüge des Jahrhunderts ist. Ich habe den Link übrigens in das Pad rein, wenn ihr aufs Cracker Info drauf geht und dann unten Cracker Info Pad draufklickt, da schreibe ich live mit während der Sendung, da ist der Link hinterlegt. Er ist Vietnam-Veteran und sagt, wir können, also das, der Vergleich ja, gut, der Vergleich ist jetzt dann später noch, dass der Iran eine Atombombe baut und Israel hat so viele Atombomben, wie es haben möchte. Das wäre einfach lächerlich, das hat er noch gesagt. Ja, also müssen wir uns ein bisschen abgrenzen, ne? Das stimmt schon. Also es stimmt, im Holocaust wurden Menschen, oder wie soll ich sagen, in der Zeit zwischen der Reichskristallnacht und dem Ende des Krieges 45 wurden viele Menschen verfolgt. Und jedes Schicksal, egal wie viele, eins oder Millionen, jedes Schicksal ist tragisch. Und was soll ich sagen? Ja, wie soll ich mich dazu noch äußern? Wenn man da einen Maulkorbparagraf kriegt, ist es natürlich ein Desaster, finde ich, für eine demokratische Gesellschaft, dass man nicht mal sagen kann, was man möchte, ne?
Ja, es stimmt zunächst mal, ein Opfer ist schon eines zu viel und man muss da nicht anfangen, Erbsen zu zählen. Wir stimmen darin überein. Um ein moralisches Urteil zu finden, muss noch nicht mal ein Mensch umkommen. Schon die Verfolgungsmaßnahmen, die nicht zum Tode geführt waren, sind meiner Ansicht nach inakzeptabel. Aber darum geht es auch nicht. Wenn wir Wissenschaft treiben, dann müssen wir immer genau gucken, dann müssen wir immer genaue Ursachen und Zusammenhänge feststellen und auch genaue Zahlen feststellen. Das ist nun mal ein Aspekt der Wissenschaft, dass man genau ist. Das mag dann dem Moralapostel egal sein, aber dem Wissenschaftler kann es nicht egal sein.
Ja, der
Und
Punkt, einen Punkt wollte ich noch anbringen, und zwar, dass ja eigentlich Judäa Deutschland den Krieg erklärt hat, und zwar in der großen amerikanischen Zeitung wurde der Krieg 1933 erklärt. Und dann ist nämlich die Frage aus Sicht von Deutschland, ob das denn dann nicht ja, Gegenreaktionen waren, ne?
ja, das waren sicherlich Gegenreaktionen, die darauf erfolgt sind. Die Frage ist, ob sie gerechtfertigt waren. Dann auch im Krieg natürlich zu sagen, Judäa ist im Kriegszustand mit uns, deswegen können wir alle Staatsangehörige Judäas jetzt als Kriegsgefangene behandeln. Ja, so habe ich schon Argumente gehört. Nur war Judäa damals kein Staat und insofern gab es auch keine Staatsbürger dieses Staates. Und insofern kann man so nicht argumentieren. Weil die gleichen Leute sich dann darüber aufregen, dass die Amerikaner im Krieg die Deutschen viele Deutsche, ethnisch Deutsche in den USA und ethnisch Italiener und Japaner in Konzentrationslager geschmissen haben. Man kann nicht das eine rechtfertigen und das andere angreifen. Also meiner Ansicht nach ist beides ungerechtfertigt und illegal. Aber um auf die Frage zurückzukommen, dass es in vielen und warum es in vielen Staaten in Westeuropa oder Europa allgemein verboten ist und ob man das hinnehmen darf. Generell ist es so, und das muss man sich ganz klar machen, wenn ein Staat die Geschichtsschreibung per Strafgesetz vorschreibt, ich mag das Wort vorschreiben nicht, weil das verwischt die Tatsachen. Nein, ich formuliere es deshalb anders. Wenn ein Staat per Strafgesetz die Geschichtsschreibung diktiert, ist sie per Definition eine Diktatur. Das ist genau die Bedeutung dieses Begriffs. So, also, wir haben in Europa heute, ich glaube, irgendwas um die 15 Diktaturen in dem Sinne. Das sind auch Demokratien. Das ist kein Unterschied. Wenn in einer Demokratie eine Mehrheit sich entschließt, eine friedliche Minderheit zu diktieren, was sie zu denken und zu sagen hat, dann ist das eine demokratische Diktatur. Demokratie und Diktatur sind kein Widerspruch. Und das ist etwas, was wir in vielen europäischen Ländern heute haben. Demokratische Diktatur. Insofern halten sich diese Demokratien nicht an rechtsstaatliche Prinzipien. Denn ein rechtsstaatliches Prinzip ist eben, dass in einer Demokratie eine Mehrheit nicht die Rechte von Minderheiten beschneiden darf. Die Bürgerrechte und die Menschenrechte. Und das ist genau, was passiert. Und in dem Sinne sind diese demokratischen Diktaturen keine Rechtsstaaten. Und das ist das, was viele Leute verwechseln. Wenn da einer sagt, ja, bei uns, es handelt sich ja um eine Diktatur oder es ist ja ein System, das ist ja keine Demokratie. Ich sage, nein, 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 nein. Es ist eine Demokratie. Es ist eine Demokratie, in die die Mehrheit unter dem Einfluss der Massenmedien beschließt, Minderheiten zu unterdrücken. Es ist rechtsstaatswidrig, aber es ist demokratisch. Und das ist die Tragödie, dass viele denken, weil wir eine Demokratie haben, ist es auch ein Rechtsstaat. Nee, Demokratie und Rechtsstaat sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Bei unserem alten Fritz hatten wir einen wunderbaren Rechtsstaat. Selbst der alte Fritz, große Preußenkönig, hat sich dem Rechtsstaat unterworfen. Aber es war keine Demokratie. Heute haben wir eine Demokratie, aber kein Rechtsstaat.
Ja, so kann man sagen. Und Sie sind da, also du bist da ganz unschuldig reingerutscht, ne? Also wenn man die Geschichte so anschaut, es war einfach eine chemische Facharbeit oder eine wissenschaftliche Arbeit, die dann versehen wurde mit einem süffisanten Kommentar am Anfang und am Ende eventuell und gleich deswegen also von den Staaten nach Deutschland gebracht worden, ne? Wie Horst
Naja,
Mann.
ich bin, wie gesagt, damals, das war 95, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, war allerdings nicht verhaftet worden, weil bei mir angeblich keine Fluchtgefahr bestand, deswegen bin ich geflohen und bin dann letztlich in den USA, weil man mir dann, zwischenzeitlich war ich in England dann auch nachgesetzt hat, bin ich dann in die USA ausgewichen und habe dort geheiratet ein zweites Mal und gehofft, einen neuen Anfang machen zu können, aber dann hat mich die USA abgeschoben. Nur was ich in Deutschland und in England veröffentlicht habe in all den Jahren, ist in den USA nicht strafbar, ist auch in England nicht strafbar. Also so schlimm ist es nicht gewesen, dass man mir hätte strafrechtlich hier in den USA einen Strick draus drehen können. Hätte man das gemacht, wäre ich nicht wieder hier.
Ach
Wir
so.
führen diese Konversation ja über den Teich. Ich sitze ja wieder hier. Ich weiß, ich habe mir es gelungen, zurückzukommen, und es wäre mir nicht gelungen, wenn die Straftaten, für die ich in Europa, sprich in Deutschland, verurteilt worden bin, hier als solche anerkannt worden wären. Denn Einwanderer mit einem Vorstrafenregister an Straftaten, die als moralisch anrüchig angesehen sind, werden in das Land nicht reingelassen. Aber ich sitze hier, also alles gut. Nein, ich bin damals abgeschoben worden, nicht ausgeliefert. Ausgeliefert wird man aus Rechtsgründen, abgeschoben wird man aus Einwanderungsgründen, weil man nicht die richtigen Papiere hat. Nicht, weil Deutschland die Auslieferung verlangt hat oder sonst irgendwas, das war offiziell nicht der Grund. Inoffiziell war es natürlich schon so. Es ist ganz klar, dass die beiden Regierungen zusammengearbeitet haben. Die USA haben sich nach einem Grund umzusehen, um mich loszuwerden. Und dann haben sie sich mit den deutschen Behörden zusammengesetzt und haben ausklamüsert, wie sie mich in den Kerker werfen können. Das
Okay.
hat man einfach schon daran gesehen, als ich abgeschoben worden bin, haben die US-Behörden zugesehen, dass am Gangway, als ich aus dem Flugzeug rauskomme, zwei Polizisten, deutsche Polizisten, standen, die schon auf mich gewartet haben. Das heißt, das ganze Spiel war natürlich abgekartet. Also hätten die mich einfach in Deutschland aus dem Flieger werfen können und mich mir selbst überlassen können. Es könnte ihnen egal sein, was die deutschen Behörden mit mir machen, sollte ihnen egal sein. Aber es war ihnen nicht egal. Ja, das war 2005. Also nach 9,5 Jahren haben sie mich gekriegt. Nach 10 Jahren wäre die Strafverjährung eingetreten.
Okay.
Strafvollstreckungsverjährung, also ein paar Monate davor haben sie mich gekriegt. Und dann musste ich die alte Strafe von 14 Monaten von damals absetzen, und sie haben mir dann noch einen neuen Prozess gemacht, über das, was ich bis daher, seither, veröffentlicht hatte in den USA und in Deutschland.
Ah ja.
In den USA und in England, so.
Ja, was kann ich jetzt dazu noch sagen? Also die Zuhörerrunde wird wahrscheinlich spannend. Es wartet auch schon jemand, der sich mit dem Thema ausgiebig beschäftigt hat. Eine Frage ist natürlich auch für mich privat jetzt auch sehr interessant. Was kann man denn eigentlich sagen über Zyklon B? Ist denn das überhaupt geeignet, als Gas in irgendwelchen Duschen Verwendung zu finden?
Die Frage ist sehr geladen. In Duschen. Hättest du die Worte weggelassen, hätte ich ja gesagt, in Duschen. Jetzt muss ich Nein sagen. Aber man möge mich da nicht falsch verstehen. Zyklon B ist ein Produkt, das nicht unter Druck steht, und deswegen kann man das nicht durch irgendwelche Rohrleitungen leiten. Das heißt, irgendjemand, der davon spricht, dass Gas aus Duschköpfen gekommen ist, das hätte nicht funktioniert mit dem Produkt. Was allerdings nicht heißt, dass man mit Zyklon B nicht doch Menschen umbringen kann. Zyklon B letztlich ist ein Handelsname oder war ein Handelsname für Blausäure. Und Blausäure war bis zur Entdeckung der Nervengifte das stärkste Gift, was man kannte, das gefährlichste Gift. Und insofern ist es natürlich möglich. Die USA haben es gezeigt. Seit 1923 sind in den USA mit Blausäure Menschen hingerichtet worden in Hinrichtungsgaskammern. Und die Methode ist erst vor knapp 10 Jahren, glaube ich, abgeschafft worden. Oder noch nicht einmal. Und insofern ist es natürlich möglich, mit Blausäure zu töten. Und Zyklon B ist nur eine besondere Aufbereitungsart der Blausäure, die darin auf Gipskörnern aufgesaugt ist, was dazu führt, dass die Blausäure etwas langsamer verdunstet, als wenn man sie als Flüssigkeit irgendwo ausschütten würde. Und insofern würde eine Tötung mit Zyklon B länger dauern, als sie üblicherweise in den Gaskammern in den USA dauert, beziehungsweise gedauert hat. Und das ist auch eines der Punkte, die ich in meinem Gutachten abgehandelt habe, um herauszufinden, was denn da von Zeugen berichtet wird, ob das technisch möglich gewesen wäre. Es ist nicht die Frage, ob man mit Blausäure und Zyklon B umbringen kann. Die muss man ganz klar mit Ja beantworten. Die Frage ist, ob es so möglich gewesen wäre, wie die Zeugen berichten. Das ist die Frage gewesen, die mir von den Anwälten, von den Strafverteidigern als Gutachter gestellt worden ist und auf die ich versucht habe, eine Antwort zu finden. Und naja, die Antwort, die ich gegeben habe, die gibt es jetzt seit 93, 2013, also 20 Jahre. Und die ist im Internet frei einsehbar. Alle meine Bücher und Schriften kann man über meine eigene Website runterladen oder nachlesen. Das ist germarudolf.com. Und die Leute können dort Antworten finden oder meine Antworten.
Ja, okay. Ja, ja, also kann man nichts sagen zu dem Zeitpunkt. Also man kann jetzt auch nicht sagen, es gab es diese Auschwitz gab's ja. Also das ist ja klar, ne?
Das war nicht.
Das Problem ist halt, gab's diese Massentötungsmaschinerie, so wie sie uns immer dargestellt wird, oder waren das in Fakt Kriegslügen, die uns heute noch aufgetischt werden und die gedeckt werden durch Paragraphen? Kann man das sagen?
Ja, die Frage ist, die ich dir jetzt stellen muss, wir hatten darüber gestern in der Vorbereitung gesprochen, in der Tschechei ist das Leugnung dessen, was wir jetzt aufgebracht haben, sprich eine Antwort mit Nein zu geben, von 6 Monaten bis 3 Jahren strafbar. Wenn du mir jetzt also die Gelegenheit gibst und ich sie wahrnehme, solch eine Antwort hypothetisch verneinen zu beantworten, machst du dich mindestens der Beihilfe strafbar.
Ja, also dann gehe ich ganz offiziell das Risiko. Das Risiko gehe ich ganz offiziell ein.
Okay. Also meine Auffassung, die ich auch in meinem Gutachten niedergelegt habe und ich über die Jahre leicht revidiert, aber im Wesentlichen nicht geändert habe, ist, dass aus verschiedenen Gründen, und die hat sich später noch vertieft, auf breiter dokumentarischer Grundlage, aus chemischen Gründen, aus architektonischen Gründen und aus dokumentarischen Gründen, aus logistischen Gründen und, es meiner Ansicht nach nicht möglich war und nicht geschehen ist. Also, das Lager hat es gegeben, Krematorien hat es gegeben, Massensterben hat es gegeben, Hinrichtungen hat es gegeben, allerdings in dem Umfang von normalen Hinrichtungen, wie sie in Kriegszeiten unter einer Diktatur zu erwarten sind, und nicht im Sinne von Massentötung. Gaskammern gab es in Auschwitz nur in dem Sinne, dass sie zur Entlausung von Häftlingskleidung und anderen Gegenständen gedient haben. Als solche sind sie in der gesamten Lagerdokumentation, die viele zigtausend Dokumente umfasst, auch ausgewiesen. Gaskammern, Entlausungskammern, Entwesungskammern, das ist der Begriff. Und das ist der einzige Zusammenhang, in dem in der gesamten Dokumentation Gaszyklon B und Gaskammern auftaucht. Es gibt keine dokumentarische Spur für die Existenz von Menschengaskammern. Es gibt keine materielle Spur, es gibt jede Menge architektonische Gründe, die absolut dagegen sprechen. Es gibt logistische Gründe, die dagegen sprechen. Und das gesamte dichte Netzwerk an Indizien wie an Beweisen, materiellen wie dokumentarischen Beweisen, ist mittlerweile so überzeugend, dass ich glaube, dies ist der Grund, warum Historiker letztlich sich seit 20 Jahren weigern, muss ich schon sagen, die gigantische Dokumentation, die eben besteht zum Lager, überhaupt kritisch anzugucken. Die Dokumente sind von Moskau Anfang der 90er Jahre freigegeben worden, denn die Rote Armee hat ja Auschwitz am 27. Januar besetzt. Ich sage absichtlich besetzt und nicht befreit, denn was die Roten Armeesoldaten mit den Gefangenen in Auschwitz gemacht haben, war keine Befreiung. Die haben im Prinzip nichts anderes gemacht, als auch mit der deutschen Zivilbevölkerung überall gemacht haben. Und haben die gesamte Lagerdokumentation nach Moskau verschleppt. Dort ist die Basis geheim gehalten worden. Interessanterweise eine der Bibliothekarinnen, die das Archiv geleitet hat, hat uns Revisionisten gegenüber nur ganz klar zu deutlich zu verstehen gegeben, dass sie unserer Ansicht ist. Sie kennt die Dokumentation und hat ganz klar gesagt, nee, also sie hält das nach dem, was sie gesehen hat, nicht für möglich, dass die Behauptungen, die während des Krieges zu Kriegsende hin und danach aufgestellt worden sind, Realität waren.
Okay. Hier schreibt einer im Chat, Nicht Kriegslügen, Kriegslist, da es keine Kapitulation von Deutschland gab, sondern nur vom Militär. Es gibt keine Friedensverträge oder Verwaltungsverträge. Alles Kriegslist und Dummgeschwafel zwecks Sklavenhaltung und totaler Verblödung. Wir haben also da jetzt den Punkt geklärt. Die Frage ist jetzt aber, welcher Zweck wird da verfolgt? Ich meine, man hört immer wieder von dieser weltweiten Conspiracy, ja, Verschwörung. In dem Bereich muss man ja eigentlich auch davon sprechen, ja. Da ist irgendwie so ein Gentleman Agreement, dass die Leute nicht darüber reden dürfen und wenn ja, werden die Beweise nicht angefasst und die Leute verschwinden in den Gefängnissen, wie Horst Mahler ja auch. Ja, was ist da los? Wo ist da der Sinn? Ja, will man uns verblöden oder will man einfach nur das Geld? Ist es das Geld vielleicht am Ende?
Also ich glaube, das Ding ist mittlerweile zum Selbstläufer geworden. Ich glaube, der Zweite Weltkrieg war ein so extremer Krieg, wie ihn die Menschheit bisher noch nie gesehen hat. Mit einer Grausamkeit geführt und dementsprechend auch mit einer grausamen Propaganda, mit einer Gräuelpropaganda, wie sie die Menschheit noch nie gesehen hat, möglicherweise nie mehr sehen wird. Und die Grausamkeiten, die begangen worden sind von den Alliierten, bedurften eines Schutzschildes. Und die Gräuelbehauptungen gegen die Deutschen haben als Schutzschild gewirkt, um sich selber moralisch reinzuwaschen, um auf die Deutschen zeigen zu können, um das einfach alles unter den Teppich kehren zu können. Und jetzt hier ist die gesamte Nachkriegsordnung aufgebaut auf dieser singulären Schuldthese, die ja da ihren Kern hat. Und es hängt zu viel davon ab, dass man hätte, wie nach dem Ersten Weltkrieg, die Zügel lo locker lassen können. Andererseits war die Propaganda und ist die Propaganda so intensiv und alles durchdringend, dass 99,9% der Menschen ernsthaft daran glauben. Und ich sage glauben, ich sage nicht wissen, sondern glauben. Es ist ja als Propaganda eine Intensität, eine moralische Extremität von der Natur, dass ja gesagt wird, Auschwitz ist der absolute Nullpunkt unseres moralischen Weltbilds. Das heißt, man hat hier einen neuen Teufel geschaffen, vor dem man absolut entsetzt ist. Das ist das absolut Schlimmste ist, was es gibt. Und deswegen gibt es da ein moralisches Entsetzen. Da ist ein Tabu aufgebaut worden. Nicht im Sinne von ein Tabu, dass man darüber nicht spricht, sondern ein Tabu, dass es eben alle entsetzt, dass man schon darüber spricht, aber in einer extremen Weise, sodass, wenn man sich anguckt, so wie intensive gesellschaftliche Tabus wirken, sodass die Leute nicht mehr rational denken. Es ist so emotionsbefrachtet durch die extrem böse und die Bösartigkeit des Inhalts, der da mit der Propaganda verbreitet wird. Also wenn man sich Horrorfilme anguckt, wie der Teufel in Horrorfilmen dargestellt wird, das ist ja im Prinzip, wenn man sich Geschichte anguckt, die Art und Weise, wie die Nazis dargestellt werden, was sie getan haben. Das heißt, wir sprechen hier von wirklich dem absolut Bösen und der extremen Emotion, mit der fast jeder dran geht. Und ich erinnere mich daran, ich habe ja selber durch meine eigenen Untersuchungen erst langsam mich von dieser Tabuisierung, von dieser Denkweise entfernt. Und bis zum Alter von 27 Jahren ungefähr bin ich ja selber auf dieser Schiene gefahren. Das ist das absolut Böse. Man denkt nicht rational. Jeder, der das anzweifelt, ist eben Teil des Bösen. Und so denkt man. Man denkt nicht, ich schaue mir die Argumente an. Man denkt nicht im Sinne von, was hat er denn zu sagen? Und hören wir uns das mal an. Nein, man denkt, oh Gott, da ist ein Advokat des Teufels. Oder einer, der vom Teufel besessen ist, und das ist schlimm. Dann kommen die ganzen Schimpfwörter, die wir alle kennen: Nazi, Antisemit, Rechtsextremist, Leugner, rote Tücher überall. Und da ist es zu Ende mit der Rationalität, da ist keine Vernunft mehr vorhanden. Und so reagiert fast jeder. Aus dieser Denkkiste herauszukommen, ist verdammt schwierig.
Ja.
Und mit der fortwährenden Propaganda, die ja über die Jahrzehnte immer schlimmer geworden ist, und mit der Angst, die gemacht wird, natürlich auch. Es ist einerseits der gesellschaftliche Druck. Wie kannst du nur zweifeln? Dann bist du Teil des Bösen, wenn du das tust. Und andererseits, wenn du zweifelst, gibt es nicht nur gesellschaftliche Verfolgung, sondern handfeste strafrechtliche Verfolgung. Da gibt es also auch Angst. Da weiß jeder instinktiv, wenn ich das anpacke, dann vor 2000 Jahren waren es die Aussätzigen oder auch im Mittelalter auch die Aussätzigen. Wenn er aussätzig war, dann war es Ende. Und so ist es heute mit dem Thema. Wenn du das anfasst, auf die falsche Weise, man weiß ja, wenn du bestätigst, die ganze Geschichte bestätigst, kannst du Karriere machen, sehr billig, kannst du noch die dümmsten Sprüche loslassen, dann wirst du immer ein großer Held. Aber sobald du in die andere Richtung gehst, wirst du zum Aussätzigen. Und das ist genau das Wort, was gebraucht wird, wie es gebraucht wurde im Mittelalter und wie es heute den Effekt hat auf diese Leute. Ich habe es in meinem eigenen Leben erkannt und ich lebe das heute genauso. Sobald Leute wissen, welche Meinung ich habe, was ich gemacht habe, wo ich in meinem Leben durchgegangen bin und warum und weshalb, die meisten drehen sich um, gehen weg, sind entsetzt, distanzieren sich, fangen an zu schimpfen, zu beleidigen und das war's.
Das ist die, soll ich sagen, salopp, die Desinformation aus den Massenmedien. Ich kann
ja, aber woher kommt sie? Es ist ja nicht so, dass die Journalisten ein Wissen haben oder eine Ahnung haben, dass es nicht stimmt. Die haben ja, Journalisten sind ja nur Experten in dem Schüren und Ausnutzen von Emotionen. Das sind ihre eigenen Emotionen, ihre eigenen Vorurteile, ihre eigenen Ängste und gehirngewaschenen Köpfe, die da automatisch wie die Papageien daherreden.
Naja, wollen wir zu dem Zeitpunkt vielleicht mal die Protokolle der Weisen von Zion ansprechen? Dort steht ja auch geschrieben, wir werden die Presse in wenigen Händen vereinen und somit die Denkweise der Menschen steuern. Wir sehen das an der Hetzjagd auf Scientologen in Deutschland oder wir sehen es auch, wie Ahmadinejad, der Präsident des Iran, verunglimpft wird und falsch übersetzt, sodass also ein Spruch wie warum ist es verboten, in westlichen Zivilisationen Europas den Holocaust überhaupt zu untersuchen? Wurde gleich zur Holocaust-Leugnung ausgelegt, durchs ZDF zum Beispiel. Und so wird halt eben scharf geschossen, ne?
Ja. Ja, ich habe meine eigene Erfahrung mit Journalisten gemacht. Ob es nur jüdisch sind oder nicht, in Deutschland insbesondere, so viele jüdische Journalisten bzw. Medien in jüdischer Hand gibt es in Deutschland nicht. Aber ich sage mir immer, das brauchst du auch nicht. Seit die Deutschen umerzogen worden sind, wollen sie jüdischer sein als als die Juden. Die meisten wenigstens. Das sieht man in vielen Dingen. Protokolle der Weisen von Zion, Fälschung oder nicht, sage ich immer, ist irrelevant. Das ist eine sehr gute Prophezeiung dessen, was passiert. Wer auch immer das geschrieben hat, hat 8 Richtige im Lotto.
das wird schon als Fahrplan mancher Geheimgesellschaften angesehen. Also aus meiner Perspektive besteht auch kein Zweifel, dass dieses Machiavelli-Prinzip angewendet wird. Also dieses ich will Böses schaffen, aber schaffe stets das Gute damit. Also man könnte auch sagen, dieser Fahrplan ist für die bösen Jungs gedacht. Ne? Also wer moralisch nicht so einschlägt und in einer Geheimgesellschaft drin ist als Befehlsempfänger, dem gibt man dann diesen Plan eventuell und sagt ihm, hey, damit kannst du ganz schön böse sein. Im Endeffekt schafft er aber Gutes damit.
Was wäre das Gute?
Das Gute ist, dass unsere Zivilisation ein ganz schön großes Ausmaß an Bevölkerungsanteilen also hat. Wir sind jetzt 7 Milliarden Menschen, wir haben große technologische Fortschritte. Also ich möchte nicht sagen, dass diese negativen Pläne uns so gestört hätten, oder sind wir deswegen mundtot? Also jetzt in der Zeit des Internet bricht natürlich der eine Stützpfeiler, dass die Presse in einer Hand vereint wird, weg. Das ist die Situation heute.
Das stimmt wohl. Ja, wie gesagt, ich habe noch einiges an Untersuchungen gemacht zu den Protokollen und ich bin mir nicht sicher, wo sie herkommen, was da eine Sache ist, aber es ist auch irrelevant. Letztlich wer vor 250 Jahren irgendwas geplant haben will, zu glauben, dass das alles so nach Plan läuft, was man vor 250 Jahren geplant hat, selbst wenn das der Fall wäre, wäre ein bisschen lächerlich. Das Weltgeschichte funktioniert so nicht.
Ja, das muss nur eine groß genug, also eine Organisation einer gewissen Größe sein. Man stelle sich vor, die Priesterschaft und der Adel, ja, schaffen vor 250 Jahren einen Plan, wie sie die Weltherrschaft an sich reißen. Und das ungefähr steht in den Protokollen drin. Und es ist erschreckend, wie man sich immer wieder dabei erwischt, dass man sagt, ja, absolut richtig, so läuft der Hase heute. Es gibt zwar verschiedene Zeitungen, Sender und alles Mögliche, aber alle rennen sie derselben Flagge hinterher. Und selbst die Dissidenten stecken manchmal mit denen also im Hinterstübchen unter einer Decke. Und das ist eben die Sensation dieser neuen Zeit, dass wir uns international verbinden können und dass wir austauschen, miteinander sprechen können. Es ist nicht mehr möglich, Völker so einfach gegeneinander aufzuwiegeln oder Kriege zu führen. Man sieht es jetzt am Iran. Man versucht zu hetzen und die Leute aufeinander zu wiegeln, die Israeliten und die Iraner. Aber übers Netz kommen ganz andere Botschaften, ne? Da kam ja diese I love you Message von den Iranern nach Israel und umgekehrt.
Ich hoffe immer noch, wir brauchen vielleicht noch eine Generation, ich hoffe immer noch, dass die alten Medien vollkommen abgelöst werden. Bei den Zeitungen geht es mehr und mehr zurück und es ist abzusehen, dass wenige von den Printmedien wirklich noch überleben werden. Und was ich noch am liebsten sehen würde, ist, dass es dem Fernsehen genauso an den Kragen geht. Leider kann ich das noch nicht so sehen. Hier in den USA ist es immer noch die Gewohnheit der Menschen, den Fernseher grundsätzlich im Hintergrund laufen zu lassen. Und das ist, ich erinnere mich immer an George Orwell 1984, wo der große Bruder über den Fernseher hineinschaut. Und so ungefähr läuft das. Also die Leute glauben, was im Fernsehen kommt. Und solange mein Fernsehen ist ein teures Medium, das heißt, es wird vom Großkapital beherrscht, in jeder Hinsicht. Und solange das der Fall ist, solange die Menschen, 95% der Menschen glauben, was im Fernsehen kommt, solange wird sich in dieser Welt nichts verbessern können, solange wird es schlimmer werden, weil das Großkapital sich immer weiter konzentriert, das sieht man auch in den Medien. Die jüngere Generation bezieht mehr ihre Informationen aus dem Internet und nicht mehr so sehr aus dem Fernseher, aber selbst da ist es noch so, wenn wir uns selber fragen, wenn es nach mir ginge, ich würde alle Fernseher aus dem Haus schmeißen und ich kann das jedem im Prinzip nur empfehlen. Ja. Wenn es langweilig wird, dann macht man eben was Konstruktives, liest was oder treibt was Sport oder was auch immer, ist allemal gesünder, als sich von der Gehirnwaschmaschine da vorschreiben zu lassen, wie man zu denken hat.
Richtig. Ich kann aber jetzt eine beruhigende Kurzmeldung vorlesen, die uns bestätigt. Und zwar immer weniger Zuschauer bei TV-Nachrichten. Die wichtigsten TV-Nachrichtensendungen verlieren laut Media Control weiter Zuschauer. Die Tagesschau im Ersten sank in den ersten 9 Monaten 2012 im Vergleich zum Vorjahr von 5,37 Millionen Zuschauern im Schnitt auf 4,97 Millionen. Heute im ZDF von 3,51 auf 3,23 Millionen, RTL aktuell von 3,87 auf 3,48 Millionen. Also die Zuschauerzahlen sinken.
Sehr gut, sehr gut. Weiter so.
Richtig. Jetzt ist aber eines noch, ich habe ja auch viel religiöse Themen. Ja, und in der Geschichte sagt man jetzt zwei Leuten möglicherweise zu, dass religiös der Antichrist, ja, das The Beast, der Antichrist aus der Johannes-Offenbarung, entweder soll das Hitler gewesen sein oder Aleister Crowley oder die dritte Option, vielleicht kommt
Maria
der
erst. Theresa.
Ja, oder vielleicht kommt er erst noch, aber ich glaube, das ist nicht unser Thema.
Alles Unsinn. Alles im Sinn.
Gut. Ja, also, ich würde sagen, gehen wir schon die Zuhörer fragen oder wollen wir noch irgendwas ansprechen?
Ja, warum? Wir haben, das Thema ist ja eigentlich Widerstand. Ja, das haben wir ja noch gar nicht angefasst. So, Widerstand. Ich habe das letztens, vor 2 Tagen bin ich irgendwo über eine Diskussion gestolpert. Und da ist im Internet von ein paar Rechten über Widerstand diskutiert worden. Ja, wie machen wir denn den Widerstand? Da gibt es viele Leute, Auf der linken wie auf der rechten. Auf der linken sind sie nicht so zögerlich und zimperlich. Wenn die irgendwo Widerstand leisten wollen, dann leisten die Widerstand, dann schlagen die immer halt irgendeine Innenstadt zu Scherben oder so. Bei den Rechten ist das ein bisschen anders. Wenn, dann gibt es ein paar Durchgeknallte, die anfangen, irgendwelche türkischen Kleinhändler zu ermorden, was genau nach hinten losgeht. Und deswegen glaube ich immer, das war ja wohl eher eine Aktion von irgendwelchen Maulwürfen. Aber ansonsten gibt es da nicht viel. Wie leistet man den Widerstand? Wenn ich zu dem Schluss gekommen bin, Deutschland ist eine unrechtsstaatliche Diktatur, dann habe ich den Artikel, was war es nochmal? Ich weiß nicht, was war es, Artikel 20 Grundgesetz, Absatz 4, der sagt, gegen jeden, der diese Grundordnung abschaffen will, darf jeder Deutsche Widerstand leisten. Das ist ja eine Lehre, die wir angeblich gezogen haben aus dem Dritten Reich. Nun ist das eine Lehre, die eigentlich jedes Volk ziehen sollte. Die Amerikaner hier ganz insbesondere und zuvorderst, denn was deren Regierung hier in den letzten Jahrzehnten so vollführt hat, würde denen dreimal das Recht geben, was zu ändern in diesem Lande.
Ja.
Aber die haben diesen Verfassungszusatz nicht. Deutschlands Verfassung mag nicht gut sein oder Grundgesetz, wie man es auch mal nennt, aber dieser eine Punkt, der ist Gold wert. Und unser alter Bundespräsident Roman Herzog hat ja vor einigen Jahren, das habe ich auch in meinem Buch zitiert, so schön festgestellt, also es muss nicht erst dazu kommen, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung, quote unquote, vollkommen abgeschafft wird oder einer dabei ist, sie auszuhebeln, offensichtlich wie Hitler es damals mit der Weimarer Ordnung gemacht hat, Notstand zu setzen und so weiter, sondern wenn schon ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt ausgehöhlt wird, dann schon müsste man moralisch gesehen Widerstand leisten, muss man Widerstand leisten.
Widerstand
Denn
ist
wehret
Pflicht,
den
ja.
Anfängen.
Genau, Widerstand ist Pflicht.
Genau. Es ist historische Pflicht, das haben wir gelernt und diese Lektion wollen wir ernst nehmen. Es ist moralische Pflicht, denn wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Weiß, ich kann es ihm auf andere abschieben, aber macht ihr mal. So geht's nicht. Genauso mit dem Mülleimer rausbringen, schieb's nicht auf die anderen. Wenn es Arbeit zu tun gibt, die muss getan werden, dann lass uns die tun. Und was wir heute nicht tun, wird morgen schlimmer. Denn was die Mächtigen heute tun und wir nicht auf die Finger hauen, morgen tun die zweimal so viel. Das hat sich ja gezeigt in den letzten Jahrzehnten schon. Da werden die Grundrechte mehr und mehr und mehr ausgehöhlt. Das heißt, wir haben ganz klar den Fall von Artikel 20.4. Die Frage ist, wie? Es ist nicht so deutlich wie damals unter Hitler, da gibt es den Diktator, ich kann hingehen und ihn erschießen. Da mögen jetzt die Hörer mit übereinstimmen oder nicht, aber er war nun mal ein Diktator und er hat nun mal Minderheiten unterdrückt und dann hätten die moralischen Recht gehabt. So, heute gibt es den Hitler nicht, da gibt es nicht diesen einen großen bösen Popanz, den es damals ja auch nicht gab in dem Sinne. Ich meine, Hitler war mehr eine Führerfigur, als wir es heute haben, aber die nationalsozialistische Bewegung war ja sehr komplex und vielschichtig. Mit der Ermordung Hitler hätte das nicht aufgehört. Aber sei es, wie dem auch will, heute kann ich nicht hingehen und sagen wir mal, den Bundeskanzler erschießen oder sonst irgendwas und dann davon ausgehen, dass dies irgendwas positiv bewirken würde. Ganz im Gegenteil. Die Lektion, die wir von der Roten Armee-Fraktion ziehen sollten, ist, dass Gewalt, solange sie von der Mehrheit der Bevölkerung nicht gut geheißen wird, oder zumindest von einer sehr starken Minderheit, grundsätzlich für den, der die Gewalt ausübt, nach hinten losgeht. Das ist die politische Lektion. Ganz abgesehen von der moralischen Lektion, die wir aus dem Umstand heraus vorziehen, dass die Einsperrung von Dissidenten für ein paar Jahre nicht im Gegenzug die Ermordung von Menschen rechtfertigt. Also, Widerstand kann nicht heißen, dass jetzt ein paar Rechte sich Masken anziehen und anfangen, Leute umzulegen. Das kann es auf gar keinen Fall sein. Ich bin ein Anhänger von Gandhi. Als solcher bin ich für den gewaltfreien Widerstand. Den zivilen Ungehorsam. Das heißt, ganz konkret, was wir brauchen, ist, dass nicht ein German Rudolf, noch ein paar andere Hansels aufstehen und sagen, das ist meine Meinung, ich veröffentliche ihn, dann könnt ihr mal einen Buckel runterrutschen, steckt mich ins Gefängnis, wenn ihr wollt. Ich versuche das zwar zu verhindern, indem ich versuche auszuweichen und wegzugehen. Ich mache aber weiter. Wir brauchen nicht einen, wir brauchen nicht 10 davon, wir brauchen nicht 100 davon. Wenn 10.000, wenn 100.000, wenn 1 Million Menschen aufstehen und sagen, ich weiß zwar nicht, ob das die Wahrheit ist, aber ich sage es jetzt, weil ich es nicht sagen darf. Und ich es nicht richtig finde, dass ich es nicht sagen darf. Ich bin zwar der Meinung, dass die Revisionisten Unrecht haben, aber ich finde es scheiße, dass sie ins Gefängnis gesteckt werden. Deswegen sage ich es jetzt auch. Und wenn wir da zu 100.000 und Millionen rausgehen, was wollen sie denn machen? Wollen sie ganz Deutschland ein Konzentrationslager umbauen und uns alle da reinstecken? Irgendwo bricht das System zusammen. Das System kann nur zusammenbrechen, wenn so viele Leute aufstehen und sagen, wir haben die Schnauze voll, wir machen nicht mehr mit. Wir sagen jetzt unsere Meinung und gehen raus. Somit in Leipzig-Demonstration, den Montagsdemonstration der DDR. Zu dem Zeitpunkt konnte das Regime nicht mehr mit Gewalt vorgehen. Es hatte weder die Rückendeckung von der Roten Armee, noch die eigene Möglichkeit, so viele Menschen noch unter Kontrolle zu bringen. Und genau das ist der einzige Weg. Wie das zu erreichen ist, Vernetzung, Wissen aufbauen, gegenseitig sich ermutigen. Was kann denn heute passieren? Ich war im Gefängnis. Das Einzige, was im Gefängnis kaputt geht, ist für den Dissidenten, für den politischen Gefangenen, ist im Prinzip das Ansehen, das man hat mit den Menschen, die unpolitisch sind und die meinen, man müsste ja schon ein Verbrecher sein, wenn man im Gefängnis landet. Aber auf die Leute kann ich auch pfeifen. Als politischer Häftling habe ich gelernt, der Unterschied zwischen mir und den anderen Häftlingen war, ich habe mehr Freunde gewonnen. Die anderen haben alle Freunde verloren. Ich habe finanzielle Unterstützung bekommen. Die anderen haben alle ihre finanzielle Unterstützung verloren. Ich habe zu Weihnachten meine gesamte Zelle mit Weihnachtsgrußkarten aus aller Welt tapezieren können. Die anderen Leute sind von ihren besten Freunden und Familien vergessen. Also, es ist ein gigantischer Unterschied, ob ich als Verbrecher in ein Gefängnis gehe oder als friedlicher Dissident, als politischer Häftling. Es ist nicht schön, ein paar Monate oder Jahre im Gefängnis zu verbringen. Ich möchte es nicht glorifizieren, aber es bringt einen nicht um. Ich habe den Leuten damals auch im Gefängnis gesagt, hey Leute, kommt, seht das alles mal in der Perspektive. Wenn wir vor 400 Jahren ins Gefängnis gegangen wären, im Mittelalter, oder wenn wir heute irgendwo im tiefsten Kongo ins Gefängnis gehen würden, oh ja, das wäre wirklich schlimm.
Ja.
Mein Gott, wir haben humanitäre Gefangenenhaltung. Leute, den meisten Leuten geht es drinnen besser als draußen, von denen, die reingehen. Denn das sind nur die unsozialen Schichten. Deswegen gehen sie auch immer wieder rein, weil für die ist kein großer Unterschied. Die haben freie Verpflegung und Sozialveranstaltungen und wir wurden damals immer gefragt, ob wir im Gefängnis ein Solarium haben. Man kriegt nur eine Stunde Hofgang, aber die macht man religiös jeden Tag. Und so kommt es, dass man im Gefängnis mehr in der freien Luft ist als draußen, weil wir sperren uns immer rein, sobald wir frei sind.
Ja.
Freiwillig in unsere Häuser. Also wir hatten alle einen guten Teil im Gefängnis, aus dem Grund. Man muss es alles mit Humor sehen, wenn man politisch gefangen ist, kann man es mit Humor sehen, man hat die Unterstützung. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Danach geht das Leben weiter und dann ist man politischer Häftling und das ist ein Orden, Leute. Das ist ein Orden, den man trägt.
Ich muss dazu auch jetzt sagen, ich kenne da einen Spruch von einem, der den Staatsanwalt angesprochen hat, von der den Kolumbus, den Entdecker, als den vermeintlichen Entdecker von Amerika angezeigt hat. Und er hat ihm gesagt, sehen Sie sich um, was sehen Sie? Und dann sagt er, Zivilisation. Ja, genau, sagt der andere. Und dann sagt er, an wen denken Sie, wird man sich in 500 Jahren noch erinnern? An Sie, Kolumbus, oder an Sie, den Staatsanwalt, der versucht hat zu verklagen, um die Wahrheit zu unterdrücken.
Ja.
Und so ist das. Ja. Vielleicht nehmen wir gerade hier ein zeithistorisches Dokument auf, das aus dem Internet die nächsten 500 Jahre nicht mehr verschwindet. Wir wissen nicht, wie die Zukunft gestrickt ist. Ich kann nicht in die Zukunft sehen. Aber wir haben es in dieser Sendung behandelt. Und also mir... Ich enthalte mich der Stimme aus bekanntem Grund, dass ich eigentlich da nichts sagen darf. Aber ich habe danach gefragt und mir wurde plausibel erklärt, dass der Holocaust, so wie er in den Massenmedien dargestellt wird, so nicht ganz stimmig sein kann. Und ich möchte das Recht haben, das zu untersuchen, bis ich die Wahrheit weiß.
Ja, ich habe in meinem Buch dargelegt, das ist das ureigenste, der Kern der menschlichen Existenz, der Kern des menschlichen Wesens ist, dass man zweifeln kann. Alle Tiere haben irgendwelche Sinneseindrücke, aber die sind darauf angewiesen, dazu glauben, dass das alles wahr ist. Und die können auch nicht miteinander kommunizieren, um kritisch versuchen herauszufinden miteinander, wo ist denn was und wie ist denn das überhaupt. Das können wir. Wir Menschen können zweifeln. Wir können das, was wir mit unseren Sinn aufnehmen, hinterfragen. Wir können fragen, wir können systematisch nach Antworten suchen. Und was wir dann herausgefunden haben, können wir kommunizieren. Das kann kein anderes Lebenswesen. Das ist, was uns Menschen macht. Das ist was der Kern der Menschenwürde. Das ist der Kern des Artikel 1 des Grundgesetzes. Und wenn ein Staat sich hinstellt und sagt, du darfst nicht zweifeln, dann sagt er, du darfst nicht Mensch sein. Und dieser Staat hat kein Recht zur Existenz. Der mir sagt, ich habe kein Recht zu zweifeln, ich habe kein Recht, Mensch zu sein. Ganz klar. So einfach ist das. Artikel 1 Grundgesetz Menschenwürde. Meine Menschenwürde ist, ich darf zweifeln, ich darf nach der Wahrheit suchen und ich darf, was ich glaube, herausgefunden zu haben, darf ich kommunizieren. Das ist der Artikel 1 des Grundgesetzes. Und die Bundesrepublik Deutschland muss sich an ihrem eigenen Grundgesetz messen lassen, ob ich das nur anerkenne oder nicht. Ich weiß, viele Leute sagen, die Bundesrepublik Deutschland hat gar überhaupt keine völkerrechtliche Rechtsbasis. Und im Prinzip haben sie damit recht. Aber faktisch ist, 80 Millionen Deutsche erkennen sie an und damit müssen wir leben. Gut, also Realität ist, sie ist da und sie wird anerkannt und so ist es. Aber misst die Republik an ihrer eigenen Latte. Und die sagt, Menschenwürde ist unantastbar, meine Würde ist im Kern, dass ich zweifeln darf. Und wenn du mir das verbietest, hast du deine Existenz verwirkt. Als Staat.
Genau. Denn nur die Lüge schreit nach irdischem Gericht. Das hat irgendein Pfarrer aus Österreich gesagt.
Ja.
Sonst würden die nicht nach einem Gericht schreien, ne?
Naja, so einfach ist das nicht. Wie gesagt, das sind die Emotionen, die darin verwickelt sind, dass die Leute nach schreien, nach der Polizei rufen. Das ist in allen primitiven Gesellschaften so, wenn deren Tabus verletzt werden. Das hat ja der Soziologe Professor Hepp einmal untersucht. Das war eines seiner Spezialgebiete und hat darüber geschrieben, wie man in primitiven, Anführungszeichen, primitiven Völkern Tabus verletzt, wenn man ihren heiligen Baum anpinkelt oder so. Dann setzen entsprechende Mechanismen ein. Die sind die völlig außer sich, sind nicht mehr rational mit denen zu sprechen, rufen nach Bestrafung und das ist genau das gleiche System. Es ist ein Tabu im ethnologischen Sinne. Das heißt, wenn das verletzt wird, dann sind die Leute im pavlovschen Sinne trainiert, zu bellen und zu beißen und aufgeregt zu sein und völlig außer sich zu sein und irrational zu reagieren.
Ja.
Das hat nichts damit zu tun, dass sie wissen, dass es eine Lüge ist. Nein, 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 nein. Die glauben, das ist es ja. Das ist ein fanatischer Glaube.
Okay, ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen. Widerstand ist Pflicht. Es steht wo? Dass wenn die demokratische Gefahr in zu groß wird oder Diktatur sich ausbreitet, dann hat man das Recht zum Widerstand, ne?
Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Gegen jeden, der versucht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen, hat jeder Bürger das Recht zum Widerstand.
Gut. Wir haben Maulkorb-Paragraphen. Und wir können uns durch Vernetzung und durch Aufklärung dadurch befreien, dass wir einfach in der Masse mehr werden als diejenigen, die uns verfolgen.
Ja. Und nebenbei das Verfassungsgericht ist verfassungswidrig. Das Verfassungsgericht hat entschieden, dass der Artikel 130, der ein Sondergesetz ist, weil er nur eine bestimmte Ansicht zu einem bestimmten Thema unter Strafe stellt, zwar in Verletzung des Grundgesetzes verletzt, Artikel 5 zur Meinungsfreiheit sagt ja, die Meinungsfreiheit darf nur durch allgemeine Gesetze eingeschränkt werden. Ein allgemeines Gesetz, da ist eben nicht eines, das nur ein Thema auf nur eine Weise beschränkt. Also ganz klar, wenn man es äußerlich anschaut, dieses Gesetz, das nur ein Thema und nur eine Meinung zu einem Thema verbietet, ist grundgesetzwidrig. Was hat das Verfassungsgericht entschieden? Ja, Ausnahmegesetze sind zwar verboten, aber ausnahmsweise sind sie eben doch erlaubt, weil wir es hier mit einem außerordentlichen Ausnahmefall zu tun haben, nämlich dem Dritten Reich und das Deutsche, die Bundesrepublik Deutschland ist eine Gegengründung gegen das Dritte Reich und deswegen in diesem Ausnahme. Also mit anderen Worten, das Verfassungsgericht hat gesagt, Ausnahmen sind verboten mit Ausnahme in Ausnahmen.
Echt?
Und ja, ja. Und also Freisler, ich weiß nicht, ob Freisler jemals so gut war, um das so zu betonen, aber das ist genau der Stil, mit dem im Dritten Reich sämtliche Grundgesetze, Grundrechte untergebuttert worden. Und das Verfassungsgericht hat es genauso gemacht. Und da sieht man ganz genau, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist eben nicht mehr der juristische Weg. Das Bundesverfassungsgericht ist verfassungswidrig in seinen Entscheidungen. Das Bundesverfassungsgericht ist ein Mittäter bei der Abschaffung der freiheitlich demokratischen Grundordnung. Deswegen haben wir nur noch eine Möglichkeit, Artikel 20.4, Recht auf Widerstand. Die einzige Art und Weise, das zu machen, ist auf friedlicher Weise. Denn jeder, der Gewalt anwendet, der macht es schlimmer für uns und der schafft uns mehr Feinde in der Bevölkerung. Und die wollen wir positiv erreichen mit Gewalt gegen sich.
Mit Gewalt geht's nicht. Also es geht nur über die Masse, es geht schleichend und so wie wir das eben machen, wir machen eine Sendung. Wir hatten heute übrigens fast 100 Zuhörer und wir machen ein Video, MP3 und Text daraus. Das heißt, es wird künftig noch viel mehr Leute erreichen. Ich würde sagen, wunderbar. Jetzt schließe ich die erste Runde ab. Ich sage jetzt dann, ich würde sagen, um 21:07 geht es dann weiter in der zweiten Runde mit den Zuhörerfragen. Mein Gast heute war Germa Rudolph. Seine URL ist erreichbar über cracker.info/sites/2. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir und allen Zuhörern, dass ihr da wart und bis gleich. Cracker Infoshow, jeden Dienstag 20 Uhr auf cracker.info, wieder Keks auf Englisch. Heute mein Gast Germa Rudolph, seine URL ist erreichbar unter cracker.info/sites/2 mit den bisherig gesammelten Material und was zu tun ist. Ich schalte jetzt die Mikrofone frei und zuerst kommt DIS. Ich möchte jetzt nur noch schnell etwas technisch umstellen. Germa Rudolph, bist du da?
Ja, ja.
Okay. Ich schalte ihn gleich frei. Ich muss nur noch was umstellen auf Push to Talk. So, Dennis, bitteschön.
Hallo, hört man mich?
Ja.
Okay, also zunächst mal möchte ich mich ganz herzlich bei Germa Rudolph, Diplom-Chemiker Germa Rudolph, bedanken, weil ihr Buch, der Rudolph-Report oder das Rudolph-Gutachten, diente mir als Vorgabe für meine, ich nenne sie mal Alternativdokumentation, die Plazenta Israels. Vielleicht haben Sie es schon mal im Internet gesehen?
Nee, aber ich werde mir gleich mal ein Notiz von machen.
Na, das würde mich sehr mit Stolz erfüllen, ja. Also natürlich nicht nur Ihr Buch, auch vom Diplom-Chemiker Fred Leuchter hier, den kennen Sie bestimmt, Ihren sogenannten Kollegen.
Klar.
Okay, also Ihre beiden Bücher haben mich, wie gesagt, dazu inspiriert. Ich hätte zwar auch das mit dem Chemie, also mit der Blausäure, mit dem Zyklon B, meine ich, hätte ich das auch gerne irgendwie in einem Film umgesetzt, aber sie sind mir da sozusagen zuvor gekommen. Aber ich als Diplom-Ingenieur der Gebäudetechnik und erneuerbare Energien habe mich dann eben auf die Transmissionswärmeverluste, habe ich mich dann eben gestürzt, weil ich habe nirgendwo, weder im Internet noch in irgendeinem Buch, irgendjemand mal gefunden, der sich mit den Transmissionswärmeverlusten explizit auseinandergesetzt hat. Und da ich ja nun dank Ihnen weiß, wie Zyklon B nicht funktioniert, sagen wir es mal lieber so, habe ich dann, wie gesagt, die Transmissionswärmeverluste berechnet und ich bin von den optimalsten Werten ausgegangen, weil ich kann ja, wenn ich nichts habe, kann ich ja im Grunde genommen mit nichts rechnen. Also bin ich einfach davon ausgegangen, die sind da optimal ausgestattet, so wie man sich eine Gaskammer, die so sein soll, irgendwie mit Holztüren und so weiter, sich vorstellen kann. Und das ist unmöglich. Selbst wenn das Zyklon B irgendwie funktionieren würde, schon alleine von den Temperaturen ist das nicht möglich gewesen. Es geht gar nicht. Also mit anderen Worten würde ich bloß Ihnen sozusagen eine etwas umständige Bestätigung geben, dass Ihr Buch wirklich brillant ist. Oder zumindest, das Buch sowieso, aber vor allen Dingen Ihre Aussagen zum Zyklon B.
Ja, nur hängen die gerade in dieser Hinsicht ein bisschen in der Luft, weil ich selber kein Fachmann für diese Ingenieursfragen war. Und die Ingenieure, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben mir dazu keine Rechnung durchführen wollen oder können. Nun bin ich natürlich unheimlich interessiert daran, zumal ich in nächster Zeit womöglich eine Neuauflage des Gutachtens macht. Ich habe ja letztes Jahr gerade eine englischen Sprache herausgegeben. Und wir haben sitzen noch auf einigen deutschen Exemplaren, und deshalb ist es der einzige Grund, warum ich noch keine Neuauflage herausgeben können. Aber ich sammle Daten grundsätzlich, von daher wäre ich sehr interessiert an Ihren Berechnungen, die Sie mir ja vielleicht mal zukommen lassen können, damit ich sie mir anschauen kann. Haben Sie die irgendwo veröffentlicht?
Ja, die können Sie meiner Die Plazenta Israels sich angucken. Da stehen sie schriftlich drin und ja, da können Sie sich das Ergebnis dann angucken. Es war allerdings jetzt, in Anführungszeichen, nur für die angeblichen Gaskammern oder was auch immer diese Dinger da gewesen sein sollen, wahrscheinlich Leichenkeller. In Auschwitz 2, also in Auschwitz-Birkenau, Sie wissen schon, diese unterirdischen. Aber wenn die schon nicht funktionieren, werden die überirdischen sowieso nicht funktionieren. Wobei, das ist mit inklusive in der Rechnung.
Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, das werde ich mir mal anschauen. Und falls ich Fragen habe, sind wir schon mal in Kontakt gewesen oder ist es jetzt erstmal?
Wir waren schon mal in Kontakt über E-Mails, aber so jetzt mit Blabla, so jetzt wie hier noch nie, ne.
Ja, weil ich erinnere mich, angesprochen worden zu sein, das muss dann von Ihnen gekommen sein. Ja, okay, ich werde mich mal um das Buch kümmern und falls ich Fragen habe, werde ich dann nochmal
mit Ihnen... Naja, nur im Moment, ich schreibe doch jetzt auch gerade an einem Buch. Da würden Sie mir ja zuvorkommen. Sie haben doch schon ein super Buch geschrieben, da überlassen Sie mir doch mal den Rest. Ich habe ja nicht mehr viel.
Okay. Ich würde es ja auch nicht kopieren wollen. Nur wenn das irgendwo veröffentlicht ist, wunderbar. Ich mache Fußnoten, ja. Das ist bestätigt worden, dort und dort. Der Jens, der hat das ganz klasse gemacht und dann mache ich das. So mache ich das, ja. Also ich möchte nicht das originelle Untersuchung und Forschung klauen, ne, um Gottes Willen.
Nee, also das, was ich da in der Dokumentation angepackt habe, können Sie gerne zitieren, können Sie verweisen auf die. Die befindet sich ja wirklich im Besitz von vielen verschiedenen Leuten. Die ist ja, naja, also ich will jetzt nicht sagen die beliebteste, aber auf jeden Fall die lustigste zu diesem Thema, weil ich persönlich vertrete die Meinung nach Konfuzius, wenn du versuchst, den Menschen etwas zu erklären und was zu erzählen, dann sollst du es versuchen, ihnen lustig rüberzubringen, zu vermitteln. Weil wenn sie denn anfangen zu lachen, weißt du, A, sie haben dir zugehört und vor allen Dingen B, sie haben auch verstanden. Weil wer nicht lacht, also wenn sie lachen, müssen sie ja irgendwas zugehört haben und verstanden haben.
Ja.
Okay, ja, dann okay, super.
Dann Moment.
Ja, was?
Ich war noch fertig.
Ja, bitte.
Ja, ich wollte noch so ein paar Punkte ansprechen, zwar ganz kurz. Ich versuche mich zu beeilen. Also zunächst mal zu den Protokollen der Weisen von Zion, ob die eine Fälschung sind oder ob sie echt sind. Ich persönlich vertrete zwar die Meinung, sie sind echt, aber wir gehen jetzt mal davon aus, sie sind nicht echt, sie sind eine Fälschung. Sollte man sich sofort immer zuerst die Frage stellen, eine Fälschung wovon und warum? Und die Frage warum lässt sich ganz einfach erklären, weil man muss sich fragen, wo sind denn die Protokolle der Weisen von Zion das erste Mal aufgetaucht? Das war in Russland. Karl Marx hat das Kommunistische Manifest 1848 geschrieben. Karl Marx war verwandt mit der Familie Rothschild. Sie sind doppelt verwandt gewesen sogar. Und er hatte den Auftrag von Familie Rothschild bekommen, das Kommunistische Manifest zu schreiben. Im Grunde genommen als einzigen Grund, um den Zaren da drüben in Russland zu stürzen. Und wenn die Protokolle tatsächlich eine Fälschung gewesen sein sollten, dann kann ich mir das nur so erklären, dass der Zar denn als sogenannten Gegenschachzug irgendjemanden beauftragt hat, irgendetwas zu schreiben, was denn den jüdischen Plan sozusagen aufdeckt irgendwie. Aber das ist meines Erachtens noch nicht richtig. Die Protokolle sind echt. Ich habe nur jetzt leider den Titel dieses Innenbuchs vergessen, wo da bewiesen wird, dass die echt sind. Aber scheiße, naja, das Wichtigste fehlt mir jetzt. Ist egal. Ob sie nun echt sind oder nicht, spielt im Grunde genommen keine Rolle. Ich verweise da einfach auf die Holocaust-Industrie von Norman G. Finkelstein oder auf das Buch der Esel des Messias von Slevi, habe ich jetzt vergessen. Kann man im Internet nachgoogeln.
Okay,
super. Moment, ich bin immer noch nicht fertig. So, dann wollte ich noch sagen zu den Gesetzen mit dem Paragraph 130. Also wir haben, also zunächst mal möchte ich sagen, dass alle Gesetze inklusive der Paragraphen alle null und nichtig sind, denn wie vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag am 3.2.2012 bestätigt wurde, allerdings indirekt muss ich zugeben, aber es wurde trotzdem bestätigt, ist die Bundesrepublik von oder in Deutschland kein nationaler souveräner Staat, zumindest nicht mehr, selbst wenn sie es mal gewesen war. Das heißt, dass Merkel, oder wie auch immer, am 1.12.2009 den Lissabonner Vertrag unterschrieben hatte, ein Jahr später, 1.12.2010, also seit dem 1.12.2010 sind alle Gesetze inklusive Paragraphen für die Bundesrepublik von oder in Deutschland null und nichtig. Das heißt also, wir müssen uns, da wir jetzt allesamt EUler sind, an die Gesetze der EU richten. Und die EU-Gesetze sagen aus, wir haben kein spezifisches Gesetz zum Thema Holocaust-Revision, Leugnung, in Anführungszeichen Leugnung, also müssen wir uns anhand der Mehrheit der Mehrheit der Mitgliedstaaten wenden. Und die Mehrheit seit dem 3.6.2011, da ist nämlich den Spanien auch noch zugetreten zu den Ländern, die das Holocaust revisionieren, / in Anführungszeichen leugnen, erlaubten, haben wir jetzt also von 27 Mitgliedstaaten 16, die das Holocaust revisionieren, nicht erlauben jetzt, aber die haben auch keine Gesetze, die jetzt irgendwie eine Strafe aushängen und so weiter. Und 16 sind ja nun mal die Mehrheit von uns.
Vorsicht, das ist wieder die Demokratie. Und wenn die Demokratie dann zu der Meinung kommt, weil andere Staaten ihre Meinung ändern, dass das Unterdrücken von Dissidenten in Europa doch in Ordnung ist. Also mir ist egal, wie viele Länder solche Gesetze haben, und wenn alle es haben, ist es immer noch rechtswidrig.
Das ist richtig. Natürlich in Anbetracht, jetzt wollte ich ja noch hinzufügen zum Schluss, wenn man sich an diese Demokratie, die in meinen Augen völliger Blödsinn ist, funktioniert nicht, wenn man sich daran halten würde, oder zumindest die da oben, die diese Gesetze denn aufgestellt haben. Aber wie wir ja mittlerweile wissen, sind ja die Gesetze von heute auf morgen mal schnell umgedreht worden und werden sowieso ausgelegt und sind schwammig und tralalintralla, haben sie ja vorhin selber gesagt gehabt. Deswegen, darauf kann man sich nicht hundertprozentig verlassen, ist vollkommen richtig. Aber ich gehe auch nur vom also wenn alles rechtens wäre, meine ich jetzt von dem Sinne her. Wobei bei diesem Thema natürlich das sowieso eigentlich Schwachsinn ist, von Rechten zu sprechen, ist richtig, ja.
Ja. Im Ernst war, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Das erinnert mich daran, als es der Fall des Bosnienkrieges, also Krieg gegen Serbien vor, vom Bundesgerichtshof gegangen ist, irgendein paar Großkopf hatte geklagt gegen die Bundesregierung oder gegen ein paar Minister der Bundesregierung wegen Führung eines Angriffskriegs. Ich glaube, es steht im Grundgesetz, dass das Anzetteln eines Angriffskrieges verboten ist, aber nicht das Führen eines Angriffskrieges. Und da Deutschland den Krieg nicht angefangen hat, sondern nur weitergeführt hat, war das okay. Also rechtliche Rabulistik und wenn das System korrupt ist, der Fisch stinkt vom Kopf aus, dann fängt das da oben an. Man muss sich nur anschauen, wie unser Bundesverfassungsgericht personell besetzt wird. Das wird unter den Parteien politisch ausgeklungelt, wer da den entsprechenden Sitz bekommt. Manchmal ist es noch nicht mal eine kompetente Person. Ich erinnere mich vor 20 Jahren oder so, als die Jutta Limbach da reingewählt worden ist. Mhm. Weil die SPD ihren Zug hatte und die Limbach hatte überhaupt gar keine Geschichte als Juristin, wenn man mal reine Berufspolitikerin. Das Ganze ist ein Witz. Deswegen soll man sich nicht auf irgendwelche staatlichen Gesetze oder Urteile von Verfassungsgerichten beruhen. Wir haben einfach Naturrecht. Ein Naturrecht zu zweifeln, ein Naturrecht, uns vom Staat nicht vorschreiben zu lassen, was wir von bestimmten Aspekten der Geschichte zu halten haben. Das ist ein Herrschaftsinstrument, das ist ein Unterdrückungsinstrument, das alle Regierungen der Welt zu allen Zeiten benutzt haben, um ihre Untertanen zu gängeln. Und es ist heute in extremem Maße in Deutschland und anderen Ländern so, dass mit diesem Thema gegängelt wird. So einfach ist es. Das ist unzulässig, egal was in den Büchern steht, die Großgeopferten und die Mächtigen schreiben.
Dann hätte ich jetzt nur zwei ganz kurze Punkte noch zu erwähnen, wenn ich darf.
Bitte. Ja, bitte.
Okay, also zunächst mal wollte ich natürlich meinen Lieblingssatz ablassen. Der Holocaust ist die dreckigste aller zionistischen Lügen. Und dann wollte ich Sie noch persönlich fragen, Sie sind doch beim Castle Hill Verlag da, sind Sie doch Mitinhaber oder der Chef und so weiter, oder irre ich mich da, Herr Rudolf?
Castle Publishers ist meine Gründung von 1998 und nach meiner Festnahme ist das übergeben worden an ein paar Leute in England und die führen das immer noch
weiter. Ja, aber ich habe mir da jetzt
bitte aussprechen lassen.
Schon. Ich sitze jetzt hier in den USA und ich habe Verbindung mit ein paar Leuten und ich helfe aus hier und da, aber eigentumsmäßig bin ich momentan in Castle Publishers nicht involviert.
Okay, dann hat sich nicht meine nächste Frage. Ich habe mir drei Bücher bestellt. Eins ist ein bisschen beschädigt bei mir angekommen und ich wollte fragen, ob sie mir denn nochmal dasselbe nochmal zuschicken könnten, aber okay, gut, dann hat sich's ja erledigt, ja.
Ja, müssen Sie den Verlag anschreiben.
Ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ja, stimmt. Okay, na gut, dann bedanke ich mich erstmal bei Ihnen und bei Valentin natürlich auch. Und es freut mich, wenn Sie sich denn die Plazenta Israels angucken. Finden Sie, indem Sie einfach TTA, so ein Abos oben, ein kleines S, ein zweiter, die Plazenta Israels auf Vimeo. Da finden Sie es garantiert.
Ah, okay, gut.
Mhm. Okay, danke dann. Und ja.
Okay, super. Gut. Dankeschön, Dennis. Wer hat noch was zu sagen? Wer möchte noch was fragen? Einfach in den Chat reinschreiben. Wir waren heute übrigens bis jetzt 84 Personen und es waren nicht schlecht. Ich müsste noch dazu zählen welche, aber es geht leider nicht. Kann ich. 84 Personen sind nicht schlecht für den Anfang. Und ein Gespräch mit mir und dem Axel Glitzke hat schon 15.000 Views auf YouTube. Also ich schätze mal, dass unser Gespräch auch so landen wird. Hoffe ich. Auf jeden Fall mit der Zeit, dass es dann ein bisschen steigt.
Ja, von den 84 Personen möchte keiner mehr was sagen, ha?
Also jetzt hier im Raum sind es 25, auf dem Stream sind es Moment 4, 58. Zusammengenommen waren wir die 84.
Ich könnte noch ein paar Sachen sagen.
Was gleich, Dennis, was natürlich draußen noch gestreamt wird, was weitergeteilt wird, das weiß ich natürlich nicht. Ne? Okay, Dennis, ja, dann schieß doch los.
Ja, das mit dem Gefängnis. Hört man mich? Hallo, hallo?
Ja. Hallo.
Okay, das mit dem Gefängnis kann ich nur bestätigen. Der Grund, warum man mich da nicht reinschmeißen wollte, ist ja der, aufgrund dessen, weil sie erkannt haben, ich bin beschissener dran, wenn ich in meiner Wohnung hier bleibe, als wenn sie mich ins Gefängnis stopfen. Das ist kein
Ja.
Witz. Ich
Ich
hab's hier
hab's
in
hier
meinem
mein.
kleinen halben Raum, habe ich schlimmer als in der Gefängniszelle.
Das siehst du
Das
doch. Da siehst du doch im
ist, ja,
Prinzip.
es gibt in der Gefängniszelle in Deutschland zumindest keinen Computer und keinen Internetanschluss. Da muss man erst nach Skandinavien gehen. In Skandinavien, die Gefängniszellen dort laufen unter 2 bis 3 Sterne Hotel Standard. Und da gibt es sogar High-Speed Internet Connection und da kann man sich einen Computer zulegen. Aha, da möchte man glatt zum Kriminellen werden,
Naja, wobei, das ist bei mir auch egal, weil ich habe noch in meinem Regal mindestens 350 Bücher rumzustehen, die habe ich noch nicht gelesen. Und wenn ich so im Schnitt, ich sag jetzt mal, 2 Bücher pro Woche lese, wenn ich im Knast, Gefängnis sitze da, ja, da würden denn die 2 oder 3 Jahre ziemlich schnell rumgehen. Aber das habe ich damals auch schon meinen Richter da, der für mich da zuständig war, also der mich verknacken wollte, habe ich dem auch schon erzählt. Also mir ist das ideal, aber mich kann er ja sowieso nicht in den Knast schmeißen, das geht ja bei mir nicht.
Ja, also ich habe im Gefängnis mehr gelesen als in meinem gesamten Leben vorher und wahrscheinlich auch nachher, weil man so viel Zeit hat, dass man natürlich, wenn man das als Chance, man muss alles, sämtliche negativen Dinge, die einem widerfahren können, als Chance sehen. Man muss nur sehen, was gibt mir das, was ich sonst nicht hätte. Und Gefängnis ist ganz klar, Zeit. Also, was fange ich mit der Zeit an? Was wollte ich immer schon mal tun und konnte ich nie tun? Klassische Literatur lesen oder eine neue Sprache lernen oder was es auch immer ist. Und die meisten Leute natürlich, die ins Gefängnis kommen, die haben nicht die Selbstdisziplin oder die geistige Kapazität, sowas dann auch durchzuziehen. Aber wenn es um Dissidenten geht, ist es meistens ja schon so, das sind ja die Leute, die mir auf den Kopf gefallen sind, deswegen gehen sie ans Gefängnis.
Hi, hi, hi. Soshite watashi wa Nihongo manabu shimashita.
Ja, wie auch immer. Das hört sich irgendwie japanisch an.
Bingo. Oder in
Und
diesem
meine
Falle
Banzai.
Banzai.
Ja. Und ja,
Okay.
ich habe Spanisch gelernt. Ja, mein Englisch verbessert, das wollte ich halt nicht verlernen. Und dann habe ich Spanisch gelernt. Und so muss man eben die Chancen wahren, die einem oder wahrnehmen, die das Schicksal einem entgegenwirft. Und dann kann man schon etwas Positives draus machen.
Ja, wie ist das jetzt eigentlich mit den Staaten? Ist da der Holocaust auch noch zu 99% in den Köpfen und ist das dort, weil es ja nicht verboten ist, das Thema zu untersuchen?
Das ist ein weltweites Tabu und vielleicht in den arabischen Staaten ist die Ausnahme, dass es da nicht ein Tabu ist oder nicht so groß. Zumindest, wobei ich mit einigen Moslems im Gefängnis auch in Kontakt gab. Und die sind der Ansicht, dass arabische Medien und Großköpfe das nur deshalb leugnen, weil sie letztlich die jüdischen Lobbys und Israel nerven wollen. Nicht, weil sie selber daran glauben, dass es eine Lüge ist, sondern einfach nur, um die Juden und Israel aufzuregen. Also selbst da wird alles durch eine politische Brille gesehen. Und insofern glaube ich, dass es ein weltweites Problem ist. Und in den USA, ich meine, abgesehen von den Juden und Israel, ist USA der einzige Kriegsgewinner. Und insofern, die USA ist eine gewalttätige Nation. Sie ist schon immer gewesen. Sie ist auf Gewalt gegründet worden, auf der gewaltsamen Eroberung und Ausrottung des Volkes hier. Und Gewalt ist in der Kultur. Das fängt vom Sport an, mit Football, das ist Gewalt, da wird Gewalt zelebriert, dann alles, was mit Armee zu tun hat, mit Waffen, der sogenannten Second Amendment, jeder darf Waffen haben, dann wird halt auch rumgeballert. Und in den Museen und mit Kinderspielzeug und überall wird Gewalt und Krieg verherrlicht in einem gewissen Grade. Die Vereinigten Staaten haben halt im Prinzip noch nie einen Krieg verloren. Die haben vor allen Dingen den Zweiten Weltkrieg geführt. Sie sind den grausamsten Krieg, sie haben ihn gewonnen und sie hängen davon ab, moralisch vor sich selber, dass sie sagen, wir sind die Guten, die anderen waren die Bösen und das ist unsere große Heldentat und das waren wir schon immer so. Wir waren Helden hier und da und dort, wir sind nur Helden, alles Helden. Und denen kannst du nicht kommen und sagen, hey, was ihr da gemacht habt, war nicht richtig, weil das ist ja alles gar nicht wahr und das sind ja Grauschattierungen, es ist nicht so einfach schwarz-weiß. Oh oh. Die Amerikaner haben eine Fernsehbildung, die Fernsehen hier ist noch weitaus mehr monopolisiert und baut auf dieser Nachkriegsordnung, auf im Prinzip eine amerikanische, die Pax Americana ist eine amerikanische Ordnung, die Machtbasis dieses Staates, die Machtbasis des Großkapitals, des militärisch-industriellen Komplexes und im Prinzip, das sind die Medien auch, die das repräsentieren, weil die ja finanziell von diesen Komplexen abhängig sind. Und an diesen Säulen zu rütteln, Kriegsschuld, Kriegsgrund, was hatte der Krieg für einen Sinn und Holocaust, obwohl er damals im Krieg nicht der Grund war, warum der Krieg geführt worden ist. Heute wird er hier so hingestellt, wir sind da hingegangen, um die Juden rauszuhauen. Zumindest haben die Leute die emotionale oder die unterbewusste Verbindung. So, und wenn ich denen komme hier und sage, stimmt nicht, also ein Deutscher, wenn man den mal aus der Kiste rauskriegt, der hat ein Selbstinteresse daran zu sagen, ja, wir sind verscheißert worden und werden immer noch verscheißert, wir werden verscheißert. Wir Deutschen sind neben den Palästinensern die zweite primäre Opfergruppe. Die Amerikaner sind die Profiteure mit den Juden. Und wenn ich denen komme und sage, hört mal auf mit eurem Profit, emotionaler, militärischer,
Moment.
Finanzieller Natur, das mögen die gar nicht.
Das ist zwar richtig, darf ich kurz was erzählen?
Ja.
Das ist zwar richtig, was jetzt für die Vergangenheit gilt, aber wie man ja jetzt, ich würde mal sagen, so seit dem Oktober 2008 ungefähr sehen kann, geht ja da drüben in den USA nicht nur bei den Minderheiten, oder, naja, Minderheiten ist vielleicht der falsche Ausdruck, sagen wir lieber für die, naja, also die nicht weißen Amerikaner, nennen wir sie mal einfach so. Es geht ja nicht nur für die jetzt da drüben bergab oder allgemein alles schlimm und schlecht, sondern jetzt gehen ja wirklich da drüben alle baden, ja. Und ich kenne jemanden, der arbeitet dort für bestimmte Amerikaner drüben und die berichten ihn jeden Tag, der ist mit dem Internet mit denen jeden Tag in Kontakt und die sagen ihm da drüben, das wird von Woche zu Woche schon fast von Tag zu Tag immer katastrophaler. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das jetzt noch als Profiteure, also dass man die Amerikaner jetzt noch als Profiteure durch die Juden da irgendwie definieren kann. Das war gewesen bis, ich würde sagen, 2008. Aber jetzt geht wirklich alles da unten ja, nur noch bergab.
Ja, es geht langsam bergab. Die meisten Leute hier, ich sitze ja noch mittendrin, merken es nicht so richtig und haben nicht den Überblick. Die Leute glauben das, was im Fernsehen kommt. Und im Fernsehen, wenn man sich das hier anschaut, es wird gesund gepredigt. Ja, es geht ja ganz langsam bergauf. Nichts geht bergauf. Natürlich nicht. Wenn man sich das reale Einkommen des Amerikaners anschaut über die letzten 10 Jahre, es geht stetig bergab und es geht auch weiter so. Ja, irgendwann werden sie aufwachen. Irgendwann müssen sie aufwachen und wissen, dass die Kriegsführerei und die ganze Propaganda, die damit verbunden wird, denn Hitler dient ja heute und der gesamte Zweite Weltkrieg als das Paradebeispiel des guten Krieges. Es wird immer wieder aus dem Hut hervorgezaubert, wenn es darum geht, mal wieder irgendeinem anderen Land den Schädel einzuschlagen und den Profit hier vom Großkapital und vom militärisch-industriellen Komplex zu vergrößern. Wann werden die einsehen, dass die Amerikaner, das einfache Volk, diejenigen sind, die ihre Knochen hinhalten, diejenigen sind, die mit ihren Steuern den ganzen Scheiß finanzieren und bluten, die werden irgendwann aufwachen. Und dann werden sie sehen, dass sie mit der Propaganda, die ihnen ein moralisch gutes Gefühl gegeben hat, und das ist das Entscheidende, ja, und die Finanzen, das ist so ein Komplex, den die nicht überblicken momentan, dass diejenigen sind, die zahlen heute, Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie gewonnen, haben sie uns ausgeplündert, haben die ganzen Patente geraubt und, haben unsere Märkte weggenommen. Der Zweite Weltkrieg war für die Amerikaner ein Riesengeschäft. Die sind die
Weltnation. Das bestätige ich Ihnen.
Aber jetzt ist halt Ende. Ich meine, jetzt haben sie die ganze Welt erobert und was jetzt? Jetzt sind sie bankrott, ja. Überdehnte Ressourcen und. Irgendwann werden sie aufwachen. Es wird schmerzhaft werden. Und ich hoffe nicht, dass sie auf die gleiche Art und Weise aufwachen wie andere Nationen, indem sie erstmal einen Krieg so richtig verlieren müssen.
Den geht nicht nur im Zweiten Weltkrieg eigentlich darum, erstmal einen Judenstaat zu schaffen. Sie haben gewonnen und haben sozusagen, ja, was ja vorher eben anhand von Abstimmung nicht möglich war, eben einen Judenstaat geschaffen. Egal, was für Verluste sind. Wir kennen doch die amerikanische Regierungen. Also wenn es eben um den 11.9. ging oder was, dann müssen eben selbst eigene Völker oder eigene Bürger eben über die Klinge springen. Hauptsache im Prinzip ihr Ziel wird erreicht.
Ja, wobei die meisten natürlich Bush wieder ins Amt gewählt haben, weil er der starke Mann ist, weil er die Grundrechte eingeschränkt hat, um uns Amerikanern, jetzt bin ich jetzt mittendrin, rede nach der Mund, Sicherheit zu gewähren von den bösen Terroristen.
Da ist keiner gewählt worden.
Aber die Leute blicken es hier halt nicht. Es ist eine Minderheit, die sie. Und solange es nicht wirklich wehtut, solange die noch Butter auf dem Brot haben, wird sich da nicht viel ändern.
Ich hätte aber keine.
Solange wie man glaubt, dass es noch vernünftige Wahlen gibt, also da kann ich nur drüber lachen. Welche Wahl ist denn vernünftig oder wer wählt denn? Selbst hier in Deutschland oder was, steht die Wahl vorher fest? Wir haben hier eine Demokratie oder was und selbst wenn es, weiß ich, eine chaotische Demokratie, wir haben noch nie eine Demokratie gehabt, die Wahlen stehen vorher fest, egal ob ich wählen gehe oder nicht.
Dazu habe ich einen schönen Spruch. Ja, was hat Gott, egal welcher Gott, der allmächtige intergalaktische Herrscher Xenu, der Kommunismus, der Weihnachtsmann, der Osterhase und der Holocaust gemeinsam. Sie sind allesamt wissenschaftlich nicht beweisbar.
Ja, zu den Wahlen bin ich hier mal gefragt worden in den USA. In den USA gibt es ja das Zwei-Parteien-System. In der Sowjetunion gab es nur ein Ein-Parteien-System und in der DDR, seligen Angedenkens, gab es, glaube ich, 4 Parteien, oder waren es 5?
Waren es so
ordentlich? Ich bin mir da nicht sicher.
Ja, also es gab damals ja sogar in der DDR eine NDPD, also wie haben sie genannt, also die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, die gab es ja in der DDR, die konnte man ja wählen und man konnte da die CDU wählen. Das waren natürlich alles Blockparteien, Blockflöten, klar, egal, letztlich ist alles in den großen Koalitionen. Hier ist es genau, hier in den Staaten haben wir 2 Parteien, das ist ja nur die Hälfte oder sogar weniger, als es in der DDR gab. Und letztlich, egal, wenn man sich anguckt, was die Republikaner oder die Demokraten für eine Politik gemacht haben über die letzten 100 Jahre, immer die gleiche Soße. Egal, welcher Präsident da im Weißen Haus sitzt, mein Gott, das ist eine Marionette, der ist gut für die Show, aber letztlich wird die Musik woanders gespielt. Wenn im Kongress mal einer aus der Reihe tanzt, wie jetzt einer, der sich übrigens, der ist nicht im Kongress, der wollte sich zum Kongress wählen lassen, macht eine kritische Anmerkung zu dem übelsten Thema überhaupt, der glaubt nicht an den heiligen Holo. Ja, aus den Kinderwelten wird man rausgeschmissen, wenn man nicht mal an den Weihnachtsmann glaubt, denn aus der Erwachsenenwelt wird man rausgeschmissen, wenn man nicht an den Holocaust glaubt. So einfach ist das.
Ich hätte mal
Kongress gewählt. Und genauso ist es im Kongress in den USA. Wer da nicht an den Holocaust glaubt, wer da nicht an Israel glaubt, wer da nicht an alles Gute den Juden glaubt, der ist draußen. Und das Gleiche ist mit, wenn da jemand aufsteht gegen den militärisch-industriellen Komplex, da wird kurzer Prozess gemacht. Insofern formell 2 Parteien, klar, so wie in der DDR. Da hat man sogar 4 oder 5.
Es gab
Hat man eine Alternative bei einer Wahl? Nö.
Es gab ja auch jetzt die Bedenken zum 11. September 2001, dass das die Amerikaner selber waren. Wie ist denn da jetzt die Stimmung bei euch?
Sie waren es, aber natürlich in Zusammenarbeit mit dem Mossad. Also sie waren es, ist richtig, aber natürlich in Zusammenarbeit mit dem Mossad, nicht ganz alleine.
Bitte den Gast reden.
Achso.
sorry. Also wie ich gesagt habe, 95% der Menschen hier glauben, was im Fernsehen kommt. Und alternative Ansichten kommen im Fernsehen nicht. So einfach ist es. Das ist da 1500 akademische Ingenieure und Architekten gibt, oder sind es mittlerweile 2000, die der Meinung sind, dass das alles Schmu ist, dass es nicht stimmt und dass das neu untersucht werden muss, davon erfahren die Menschen nichts. Eine junge Generation, die kritisch ist, die im Internet herumsurft und sich informiert. Am Anfang war ich guten Glaubens, als diese Vereinigung, die Wahrheitsbewegung für den 11. September, guten Auftrieb bekommen hat, dass die wirklich was bewegen können. Aber das hat sich totgelaufen. Die erreichen nichts. Da ist eine riesige Wand des Schweigens. Ja. 8 Großkorporationen kontrollieren 99% der Massenmedien in den USA, Internet hin und her. Die Leute glauben, was im Fernsehen kommt.
Jetzt hätte ich aber eine wichtige Frage, und die muss mal gestellt werden, wenn ich darf.
Ja.
Okay, natürlich jetzt nicht nur an Sie, Herr Rudolph, sondern allgemein. Wenn denn der Tag gekommen ist, wo die Menschen wahrscheinlich es schmerzhaft denn beigebracht bekommen und dann erkennen, was los gewesen war, natürlich nicht alle Menschen, nur sehr viele denn natürlich, aber dann leben wir ja trotzdem immer noch auf einer Art Gefängnisplanet, wo nun mal sehr viele haarlose, psychopathische, dumme Affen rumtun, die sich, ja, die Frechheit nehmen, sich ebenfalls als Menschen zu definieren. Ich würde sie nicht mal als Tiere definieren, weil ich würde ja sonst jede Katze und jeden Hund beleidigen. Meine Frage lautet, was machen wir denn mit diesem biologischen Müllhaufen? Jetzt machen wir diesen sogenannten passiven Widerstand, so wie Gandhi es gemacht hat. So ist gar nicht mal so verkehrt, da gebe ich Ihnen auch vollkommen recht. Ein schöner Weg. Aber wenn denn der Tag gekommen ist und dann laufen denn da draußen immer noch diese Psychos darum. Es gibt ja Psychos und totale fanatische Psychos. Ja, was machen wir denn mit diesen totalen fanatischen Psychos?
Man kann umerziehen und man kann zurückerziehen.
Nee, das geht nicht.
Man kann vernünftig erziehen. Alte Leute kann man nicht überzeugen. Das sind ganz wenige von den Alten, aber man kann junge Generationen erreichen. Und das ist meiner Meinung nach der einzige Weg, den man gehen kann.
Na, danke. Okay, gut.
Hypothetisch.
Hat noch jemand eine Frage? Dann beschließe ich langsam die Aufnahme.
Eine Sache ganz kurz. Geht nicht. Wenn Sie sie umerziehen, bleiben Sie doch aber trotzdem biologischer Müll. Sie bleiben Müll. Sie sind nur umerzogen. Das ist genauso wie Kacke polieren. Das bleibt trotzdem Kacke, auch wenn es glänzt.
Also jetzt gleitet das Ganze ein bisschen sprachlich ab, um es Müll auszudrücken. Müll war schon jenseits dessen, was ich akzeptabel finde. Ja. Und die anderen Worte wollen wir nicht wiederholen.
Genau.
Die Frage ist schon, inwiefern es sich um ein biologisches Problem hat oder mehr ein kulturelles Problem, und darüber können wir uns lange streiten, und habe ich offenbar andere Ansicht. Meiner Ansicht nach ist das ein kulturelles Problem.
Ja, die Ausdrucksweise.
Wenn sich jemand als auserwählt definiert, dann hat er ein kulturelles Problem, es hat nichts mit Biologie zu tun.
Ja, die Ausdrucksweise ist natürlich nicht angebracht. Ich möchte darum bitten, darauf zu achten, dass die Aufnahme auch sauber bleibt. Rahman, du hast eine Frage?
Ja, genau, vielen lieben Dank. Ich hätte gerne eine Frage, und zwar sind ja dieses Jahr wieder Bundestagswahlen hier in Deutschland. Und so wie ich recherchiert habe, verhält sich ja die deutsche Regierung ja auch ziemlich pro Israel, sage ich mal. Und wie würde Ihre Meinung denn sein, wie soll man verhalten uns bei der Bundestagswahl? Soll man gar nicht zur Wahl gehen, oder gibt es eine Partei, die man empfehlen kann, oder wie würden Sie es machen?
Wenn mit den ganzen Idealen, die ich in meinem Buch gefasst habe, die ich jetzt auch versucht habe hier zu vertreten, ist es für mich grundsätzlich so, dass ich nur wählen kann, wer für diese Ideale einzustehen bereit ist. Das heißt, jemand, der sich zumindest nicht dafür ausspricht, friedliche Dissidenten ins Gefängnis zu stecken. Das heißt, jede Partei, die in der jüngeren Vergangenheit oder gegenwärtig dafür eintritt, die Gesetze zu belassen, wie sie sind, oder neue Gesetze einzuführen, oder die geholfen hat, solche Gesetze einzuführen, ist für mich nicht wählbar. Das schränkt die Auswahlmöglichkeit an Parteien radikal ein. Nun gibt es leider Gottes auch Parteien, die, von denen ich den Eindruck habe, die solche Gesetze, wie sie momentan bestehen, gerne loswerden wollen, die allerdings die Tendenz dazu haben, zumindest bekomme ich den Eindruck von einigen Mitgliedern in der Partei, dass sie im Gegenzug andere Gesetze einführen würden, mit denen dann andere Minderheiten entsprechend eingeschränkt würden. was auch wieder hinten nach hinten losgeht. Also wenn ich Freiheit für mich und meine Gedanken fordere, dann kann ich nicht umhin, sie auch für anderes Denkende, die sich von mir unterscheiden, in ihren Ansichten genauso einzufordern.
Darf ich nochmal?
Die Parteien fliegen auch raus. Was bleibt? Dann muss man sich vor Ort tatsächlich umgucken und nachbohren. Seid ihr? Wollt ihr? Macht ihr? Aber wenn man dann am Ende mit der ganzen Latte von 20 oder 30 Parteien, die daran teilnehmen, mit zu dem Ergebnis kommt, keine einzige Partei tritt dafür ein, die Unterdrückungswitze abzuschaffen und gleichzeitig nicht dafür ein, neue zu schaffen, dann heißt das, du kannst nicht wählen. Aber das weiß ich nicht. Ich weiß nicht genau, wer kandidiert. Und letztlich mögen es nur ein paar. Sobald eine Partei wirklich was zu verlieren hat, wie die Piratenpartei, die plötzlich ins Rampenlicht gekommen ist und sich anfangs für Freiheit ausgesprochen hat, freie Rede, das war deren großes Motto, solange die nichts zu verlieren hatten und eine kleine Partei waren, waren die stark mit ihren Idealen. Sobald die ein bisschen Erfolg hatten und ins Medienlicht kamen, schwuppdiwupp, war die Redefreiheit vergessen. Also letztlich endet man immer grundsätzlich nur mit Splitterparteien, die sich das erlauben können, für Freiheit einzutreten, und sobald sie was zu verlieren haben, plötzlich ist es zu Ende mit der Freiheit. Also stimmt was im System nicht, das dem so ist. Und insofern bin ich pessimistisch. Ich bin nicht dafür, das Wählen denen zu überlassen, die falsch wählen. Aber ehrlich gesagt, in meinen letzten Jahren, in denen ich die Möglichkeit hatte zu wählen, habe ich mich nicht mal registrieren lassen, habe ich nicht gewählt, weil ich überhaupt gar keine Wahlmöglichkeit sah.
Darf ich schon mal?
Okay, Moment. Widerstand ist Pflicht. Also wir werden es durch Aufklärung und Wahrheitsbewegung vielleicht nur langsam schaffen übers Internet, wenn die kommerziellen oder Mainstream-Medien langsam an Einschaltquoten verlieren. Alternativ zu dem Thema Holocaust, das ja, wovor sich ja viele sträuben, das anzupacken, wäre natürlich noch ein Thema Dresden. Mhm. In Dresden sind ja weitaus mehr Leute gestorben wahrscheinlich als die offizielle verlautbarte Zahl. Aber da bin ich jetzt noch nicht informiert. Aber das wäre doch etwas, womit man alternativ aufklären könnte, dass etwas an der Geschichte insgesamt nicht stimmt.
Vor allen Dingen ist es unverfänglich strafrechtlich betrachtet.
Genau.
Ja, aber dann würdest du ja wieder bei Churchill landen, also bei den Engländern und der USA und Israel. Also das ist doch ein und derselbe Salat wie immer.
Ich spreche immer von Dresden, Dresden, Dresden. Guckt mal an, was bei den Ruhrgebieten in Hamburg, das war in allen Städten, ist halt abgelaufen.
Aber Dresden besonders.
Das steht für die gesamte Luftkriegskampagne der Alliierten in Europa. Japan muss man damit auch einbeziehen. Japan hat genauso gelitten wie Deutschland oder ähnlich zumindest. Und natürlich ist das ein Türöffner, ein Augenöffner für viele Leute, die davon nichts wissen, insbesondere hier in den USA. Die Leute sind so völlig ignorant, wenn es um das geht, was im Zweiten Weltkrieg vorgefallen ist, was danach vorgefallen ist. Die haben die Bilder von Leichenbergen in den befreiten KZs im Westen in den Augen, dass ganz Deutschland damals ein riesiger Leichenberg war, dass da 100.000 Millionen Menschen, tote Menschen in Städten im Osten überall rumlagen. Das ist denen nicht bewusst, das wissen die meisten nicht. Das wird von denen noch ferngehalten. Und mit sowas, was ja kein Tabubruch ist und was von den etablierten Historikern auch zugegeben wird, mit sowas kann man Türen öffnen. Und Leute, die dann nachdenklich werden, ja, ich bin ja belogen worden oder man hat mir Dinge verschwiegen, die ganz entscheidend sind, das ist ein erster Schritt, um aus diesem Gedankengefängnis herauszubrechen und dann den Blick auszuweiten auf weitere Felder.
Ich habe hier noch eine Frage von Anron im Chat. Und zwar schreibt er hier, ich weiß nicht, ob es schon gesagt wurde, aber bereut er es, im Knast wegen der Wahrheit gewesen zu sein?
Ich bereue es, geschnappt worden zu sein. Das, wenn ich mir denke, ich bereue die Fehler, die dazu geführt haben, dass man mich geschnappt hat. Es ist nicht schön, im Gefängnis zu sein. Ich hätte es liebend gerne vermieden, aber nicht um den Preis dessen, dass ich die Schnauze gehalten hätte. Okay. Das könnte ich ja jetzt noch. Ich halte ja immer noch nicht die Schnauze. Es gibt einfach menschliche Naturen, die den Schnabel nicht halten können. Das ist, kannst du einen, das habe ich vor Gericht gesagt und der Richter hat gesagt, es sei nicht ganz vergleichbar, aber da ist was Wahres dran. Ich kann einen Schwarzen nicht dafür ins Gefängnis sperren, dass er eine schwarze Haut hat, und ich kann einen Menschen nicht dafür ins Gefängnis sperren, dass er den Schnabel nicht halten kann. Es kommt natürlich immer darauf an, was er sagt. Aber wenn das Gesagte sich vom Ton her, von der Wortwahl und von der Thematik in friedlichen Bahnen bewegt, dann ist es egal, was gesagt wird. Aber heutzutage ist es eben nicht. Und nö, ich halte den Schnabel nicht, ich konnte ihn nicht halten, ich werde ihn nicht halten, und es ist mein verdammtes Recht, den Schnabel aufmachen zu dürfen. Und jeder Staat, der mir das verbietet, der richtet sich selber. Ich würde es nicht wieder so machen, wie ich es damals gemacht habe. Einfach anders versuchen, um den Schaden zu minimieren, und würde möglicherweise andere Fehler machen. Und wer weiß, was das Ergebnis wäre.
Okay, jetzt nochmal eine Frage in die Runde. Ist noch was Wichtiges zu sagen?
Ja, ich. Ja, also ich wollte mich für meine Berliner Schnauze entschuldigen, aber das hat sich im Grunde genommen schon erledigt, weil wir haben eben das Thema mit der Bombardierung Dresdens und allgemein aller deutschen Städte angesprochen, was auch in meinem Buch drin vorkommt. Wir reden hier von der Ermordung, wohlgemerkt hauptsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg, von Pi mal Daumen 12 Millionen Deutschen. Und die Leichen, die da einige Leute als Juden definieren, da, die man uns gezeigt hat, wo wir ganz doll Buhu-mäßig umtrauern, das sind übrigens auch deutsche Wesen, wie unter anderem mein Großvater, der in den Rheinwiesenlagern von den Amerikanern, nennt man das Umbringen? Also die sind dort verhungert und erfroren mitunter. Und einige wurden auch gequält und abgeknallt. Und wenn man dann, wie gesagt, so eine Gräuelgeschichten hier in über 5 Jahren Arbeit sich nach und nach zusammeneignet und dann darüber ein Buch verfasst, dann kann das schon mal sein, dass ich dann ein bisschen muffig werde und den einen oder den anderen als biologischen Abfall oder Schrottmüll oder sonst was bezeichne. Entschuldigt bitte meine Berliner Schnauze, aber manchmal geht da dann doch mein Temperament mit mir durch. Wir reden hier wirklich über das größte, über die dreckigste, miserabelste, scheußlichste, zionistischste und allgemeine Lüge, die jemals auf diesem Planeten verbreitet wurde. Und wenn ich dann doch mal ein böses Wort genannt habe, ich hoffe, man verzeiht es mir, und vor allen Dingen Sie, Herr Rudolf.
Ja, ich bin verzeihen gut, aber wenn wir öffentlich sprechen, müssen wir nicht darüber denken, was wir oder das direkte Gegenüber, mit dem ich rede, davon denken, sondern man muss auch immer an die öffentliche Wirksamkeit denken.
Deswegen habe ich mich ja jetzt nochmal
entschuldigt. Ich kann mich davon überzeugen, indem ich Kraftausdrücke benutze und indem ich andere beleidige und persönlich angreife. Das geht grundsätzlich nach hinten los. Ich habe davon gesprochen, dass Gewalt kein Thema ist, und selbst verbale Gewalt, soweit gehe ich sogar noch, verbale Gewalt geht auch nach hinten
los. Das ist richtig.
So, okay, dann beschließen wir die Runde langsam. Es war ein angenehmes Gespräch, fand ich. Sehr nett von Ihnen, dass Sie bei uns waren. Möchten Sie noch irgendwas sagen dazu?
Nö. es hat mir Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob man irgendeinen Akzent hört oder ob man schon gemerkt hat, dass mein Deutsch ein bisschen nachlässt. Ich habe immer die Befürchtung, dass das eintreten könnte, zumal ich hier kaum jemanden habe, mit dem ich Deutsch sprechen kann.
Okay.
Aber meine 4 Jahre in Deutschland und freiwilliger Aufenthalt haben mir dazu verholfen, doch wieder ein bisschen Deutsch Nachhilfe zu nehmen. Und deshalb hört sich das hoffentlich noch nicht ganz so schlimm an. Wenn das in 10 Jahren später anders sein sollte, möge man mir verzeihen. Es ist nicht, weil ich vom Vaterland abgefallen wäre, sondern es ist einfach ein ganz natürlicher Prozess, wenn man in einer Umgebung ist, wo keiner Deutsch spricht, dass man mangels Übung ein bisschen rostig wird.
Alles klar. Vielen Dank. Das war die Cracker.info-Show, jeden Dienstag um 20 Uhr auf Cracker.info mit C geschrieben. Mein Gast war heute Germa Rudolf. Die URL ist die germarudolf.com. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Unser Gast wird sein. Sekunde, da muss ich schnell nachschauen. Ach, Germa, bleib bitte am Apparat. Oder am Kopfhörer. Ich mache jetzt noch schnell den Stream aus und dann sprechen wir nochmal unter 4 Augen.
Okay.
Also nächste Woche wird kommen Stiftung Ausland, Andreas Klaus, am 12. Februar. Also Andreas Klaus wird kommen und da besprechen wir, wie man eine Stiftung gründet. Und zwar auch für terranetz.org. Das ist unsere Community. Da könnt ihr auch mal drauf gucken. Gut, dann bis nächste Woche. Gehabt euch wohl.